ganz wichtig auch, du musst den richtigen Zeitpunkt finden. Mach das nicht beim Essen zum Beispiel. Also das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst. Sprich nicht die Leute an in ihrer Safe Zone, sondern geh an einen Punkt rein, wenn Interesse gezeigt wird. Und wenn kein Interesse gezeigt wird, dann sei still.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll.
Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni.
Hallöchen.
Wir haben nach ziemlich langer Zeit, würde ich sagen, mal wieder einen Interviewpartner am Start und zwar den lieben Basti. Herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich erstmal kurz selber vorstellen und erzählen, wie du zum Thema Veganismus gekommen bist.
Ja, hallo. Erstmal Dankeschön für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Ich bin immer gerne bei anderen Leuten zu Gast, weil ich es immer sehr schön finde, wenn sich das alles so ein bisschen vernetzt. Genau, ich bin Bastian. Ich bin inzwischen 30 Jahre alt. Und ja, wie bin ich zum Veganismus gekommen? Ist eigentlich die klassische Geschichte, aber irgendwie auch nicht. Der Klassiker ist ja, dass man sagt, ich fand Veganer früher alle dumm und ich fand das alles bescheuert. Ja. Und das sagen ja die allermeisten, die inzwischen vegan sind. Einfach, weil es ja so ein klassischer Prozess ist von ich verstehe es nicht, ich will es nicht verstehen, bis hin zu, ah ja, okay, macht irgendwie Sinn. Und so war es bei mir eigentlich auch. Also ich habe meine Ausbildung gemacht und da habe ich nicht das erste Mal mit Menschen Kontakt gehabt, die sowas gemacht haben, aber das erste Mal so richtig. Also ich habe in der Schulzeit hatte ich eine Vegetarierin, die neben mir gesessen hat. Da haben wir uns halt klassischerweise drüber lustig gemacht und dann hat sie irgendwas von vegan gefaselt damals und dann war ich schon so, ja, ja, komm. Und dann sagte sie, ja, aber dann muss ich Tabletten nehmen und ich sage, ja, genau, nimm mal deine Tabletten mit deinem kranken Scheiß und so. Und habe da aber nie wirklich was mit zu tun gehabt. Und dann, ja, in der Ausbildung hatte ich, glaube ich, bestimmt, wie viel waren es? 4 Leute, die sich vegan ernährt haben, 4, 5. Oha. Und da war eben auch einer dabei, mit dem ich mich inzwischen echt wieder gut verstehe, alles in Ordnung. Aber damals, ich glaube, ich war in so einer rebellischen Phase. Ich hatte so das Gefühl, ich muss gegen alles sein. Ich war großer Serda Somuncu-Fan, was, glaube ich, auch sehr viel über mich in dem Moment ausgesagt hat. Und war erstmal so gegen alles, habe erstmal alles kritisch gesehen. Und habe deswegen auch vieles, was sie gesagt haben, gar nicht so annehmen können oder annehmen wollen. Und das war auch gar nicht so sehr aufdringlich. Die meisten waren auch total entspannt, aber eben dieser eine, da kamen immer mal so ein paar Sprüche und ich dachte mir, du gehst mir sowieso auf die Nerven und fühlst dich irgendwie als was Besseres. Nö, da quake ich jetzt gegen und habe dann auch Bilder im Internet gepostet, auf meiner privaten Insta-Seite damals noch mit irgendwie Hackfleisch, wo ich ihn verlinkt habe. Also so richtig, richtig
wow,
schlimm.
Richtig
einfach.
Toxisch.
Ja, ja, es war ganz, ganz furchtbar, genau. Und meine damalige Partnerin war eben auch genau der gleichen Meinung wie ich. Und die hat mich dann natürlich auch noch unterstützt und gesagt, ja, die dummen Veganer, die machen wir fertig, voll lustig. War natürlich totaler Schwachsinn. Und ja, dann irgendwann war die Ausbildung vorbei und diese Beziehung war auch irgendwann vorbei. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben alleine gelebt und für mich selber gesorgt und hatte auch irgendwie niemanden, der mir in irgendwas reingeredet hat. Und ich habe mich ein bisschen entspannt, einfach so charakterlich. Ich bin ein bisschen runtergekommen und war eben nicht mehr auf, ich muss jetzt hier mich allen beweisen und muss jetzt der krasse Typ sein, sondern ich habe mich erstmal so ein bisschen besonnen.
Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung, weil ich euch gerne den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen möchte. Und zwar Dental Delight, deren Mission es ist, durch mehr Spaß an der Zahnpflege die Mundgesundheit zu verbessern. Zahnpflege auf jeden Fall super, super wichtiges Thema. Das geht uns alle was an. Dental Delight bietet zum Beispiel Zahnpasten in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, mal was anderes als dieses ewige Minze, Pfefferminz, was man halt so normalerweise kennt. Mein persönlicher Favorit ist auf jeden Fall Sunny Splash. Das schmeckt nach Grapefruit und Minze, sehr, sehr erfrischend und trotzdem ein bisschen süß, mag ich sehr gerne. Neben den Zahnpasten hat Dental Delight auch noch ganz viele andere tolle Zahnpflegeprodukte, wie zum Beispiel eine Mundspülung, die tatsächlich nicht ganz so scharf ist, wie man sonst von Mundspülung kennt. Finde ich sehr angenehm. Oder auch Zahnpflege-Kaugummis. Wenn man gerade mal keine Zahnbürste und Zahnpasta zur Hand hat, kann man sich damit weiterhelfen. Das ist sehr, sehr praktisch in manchen Fällen. Und das Beste daran ist, dass alle Produkte vegan, klimaneutral und ohne Mikroplastik sind. Ihr wisst, das sind Dinge, die mir persönlich sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und ich hatte gerade am Anfang super Probleme damit, eine gute vegane Zahnpasta zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen umso cooler, dass ich jetzt eine Möglichkeit für mich gefunden habe, meine Zähne vegan und nachhaltig zu pflegen. Dental Delight arbeitet nämlich auch noch mit Climate Partner zusammen und unterstützt zwei Klimaprojekte, was ich auch sehr, sehr wichtig finde heutzutage. Kann man sich als Unternehmen auf jeden Fall nicht mehr leisten, nicht nachhaltig und klimaorientiert zu arbeiten. Ihr könnt 15% sparen auf die Produkte von Dental Delight mit dem Code CARA15. Ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Schaut euch gerne mal im Webshop um und sucht euch ein paar von den sehr, sehr geilen Zahnpasten aus.
Dann habe ich durch die Rocket Beans tatsächlich einen Menschen kennengelernt, der Filmreviews macht im Internet, Robert Hofmann. Ist wirklich der für mich wichtigste Mensch in meinem Veganertum, obwohl er eigentlich gar kein veganer Influencer ist. Aber er hat damals, ich fand ihn halt super sympathisch, und er hat eben damals vegetarisch gelebt. Und das wusste ich erst gar nicht. Und habe ihm dann auf Instagram gefolgt und mir das angeschaut und festgestellt in seinen Stories: oh Mensch, er lebt ja vegetarisch und seine Freundin auch. Und irgendwie sieht das, was er kocht, super lecker aus. Und ich habe immer schon gerne gekocht und war halt in der Zeit, wo ich dann alleine gewohnt habe, natürlich auch gezwungen, das ein bisschen öfter zu machen. Und fand einfach, das sah alles sehr gut aus. Und irgendwie war er so einer, der vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt kam, weil er eine nötige Distanz hatte. Ich kannte ihn nicht persönlich. Er wusste wahrscheinlich nicht mal, dass es mich gibt. Und war einfach da und nett und hat dann immer mal wieder gezeigt, wie lecker das aussehen kann. Er war eben der typische: ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf dich, sondern guck mal, wie geil ist das hier eigentlich alles. Und dann habe ich mir gedacht, komm, du probierst das aus. Ja, einfach mal, komm, 3 Wochen vegetarisch. Du kannst es nicht verurteilen, wenn du es nicht weißt. Und das habe ich gemacht. Und es hat echt Spaß gemacht, weil ich mag so Herausforderungen in der Küche und irgendwas Neues kennenlernen. Und erst dachte ich, naja, du lässt halt einfach Fleisch weg. Aber so einfach ist das ja im ersten Moment gar nicht. Weil man dann guckt, was esse ich denn stattdessen? Oh, warte mal. Ah, was kann ich denn da machen? Oh, was gibt's denn da? Oh, okay, Tofu kriege ich ja gar nicht hin. Was ist das für ein Scheiß? Na, mal gucken, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Und dann waren die 3 Wochen um und ich hätte es auch noch weitermachen können, aber ich habe damals halt noch gesagt, nee, komm, das war ja nur ein Experiment, ich und Vegetarier. Genau, alles klar. Und dann habe ich noch meinen Geburtstag gefeiert dann im Sommer, also es war im Frühjahr, und dann habe ich im Sommer meinen Geburtstag gefeiert mit Gästen und ich glaube wirklich, also Unmengen an Hack gekauft, weil ich Frikadellen gemacht habe für alle. Also wirklich unfassbar viel. Und dann hatte ich eine Vegetarierin da und habe so völlig unwissend damals noch die erste Version von Rügenwalder Mühlen Hähnchensteak geholt, dieses nicht panierte. Und habe das halt auch einfach nur stumpf so in die Pfanne geworfen und gesagt, ja, selber schuld, wenn du vegetarisch bist, Pech. Also es hat mich noch nicht so ganz geläutert, dieser Punkt. Also ich war immer noch nicht so weit, das war 2019. Und habe aber dann nach dem Sommer irgendwann, das war ja auch Grillsaison, habe dann irgendwann gedacht, boah, das ist aber irgendwie auch, also, weil ich habe dem Robert immer noch zugeschaut und er fing dann an und sagte, ja, und irgendwie will ich eigentlich auch vegan werden und meine Freundin auch, wir wollen heiraten und so, und nach den Filterwochen wollen wir das anfangen. Und ich war wie in so einen Bann gezogen, habe immer mehr gelernt, und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich möchte das mal wieder machen. Diese 3 Wochen vegetarisch waren doch eigentlich ganz chillig. Ich möchte das, glaube ich, mal wieder machen. Und dann fing er mit vegan an und ich habe mir gedacht, komm, dann mache ich vegetarisch. Und ich hatte tatsächlich die Woche davor noch so eine Edelsalami gekauft, so ein richtig fetter Klopper, und habe mir den pur immer wieder reingezwiebelt. Also das war so richtig schlimm nochmal. Und gleichzeitig wurden mir halt Dokus um die Ohren geworfen, wie The Game Changer und so, die ich dann auch geguckt habe. Und dann dachte ich, das ist ja alles mega spannend. Und habe dann noch von Tomatolix auf YouTube diese 30 Tage Vegan Challenge geguckt und habe gedacht, komm, jetzt zieh ich es einfach durch. Ich mache jetzt nochmal vegetarisch und diesmal setze ich mir kein Limit. Mal gucken, wie weit ich es schaffe. Und ich habe seitdem nie wieder angefangen, Fleisch zu essen. Es war halt einfach, ich mache das jetzt mal. Und habe gleichzeitig dann aber gesagt, naja, also wenn Robert jetzt vegan wird und ich den so cool finde, und ich hatte durch Zufall mit seiner inzwischen Frau auch noch Kontakt. Das ist eine komplett verzwickte Geschichte, weil ich unter einem Posting eines Buchladens geschrieben habe. Da ging es nämlich um negative Erfahrungen, die man gemacht hat, so mit Lesen. Und ich habe ihm geschrieben, dass mir damals in der Schule Leute vorgeworfen hätten, ich wäre homosexuell, was für mich kein Vorwurf ist, aber es war als Vorwurf gemeint, weil ich lesen würde. Das wäre ja schwul, um diese Menschen mal zu zitieren. Und da hat eben durch Zufall seine Frau drauf kommentiert und gesagt, dass sie das mega leid tut. So ist man halt in Kontakt gekommen. Und dann stellte sich raus, wie, du bist die Freundin von Robert Hofmann. Hä, was ist da denn los? Und das war eigentlich echt irgendwie cool und das waren so nette Menschen und dann habe ich gedacht, naja, dann lasse ich jetzt einfach mal Milch weg. Ich probiere mich jetzt mal durch die Pflanzenmilchalternativen. Ach, Eier esse ich doch eigentlich auch nicht. Und dann war ich halt im Bann und dann habe ich angefangen, Nico Rittenau zu verfolgen und mir das alles anzuschauen und mir hier noch eine Doku reinzuziehen und da noch und so und habe dann den Veganua mitgemacht 2020, aber nur für 3 Wochen, dann bin ich käserückfällig geworden und habe dann angefangen, mir immer mehr so kleine, die Geschichte ist auch gleich vorbei, sie ist sehr ausufernd, ich weiß, habe mir so kleine Kompromisse immer gesetzt. Ich habe dann gesagt, na komm, du isst nur noch Käse, sonst alles vegan, aber nur noch Käse. Und dann, naja, okay, nur noch Käse, der auf Pizza ist, die du bestellst. Also es wurde immer weniger. Dann, ich glaube, so März, April 2020, so als die Pandemie losging und ich richtig Zeit hatte, habe ich gesagt, so komm, die Zeit, die ich jetzt hier zu Hause sitze, ich mache ja gar nichts gerade, die nutze ich jetzt einfach, um vegan zu werden. Und das gilt bis heute.
Mega geil. Ich finde das so spannend, wie du das sagst mit dem Käse, weil es gibt ja so viele Leute, die sind dann so, nee, ich kann nicht vegan sein, weil ich liebe Käse noch so doll. Und ich denke mir halt immer, ja, dann ist doch halt Käse, aber sonst nichts Tierisches. Das ist auch ein Anfang.
So einfach ist es dann nicht, weil ich eben aus dieser Position des Hardcore-Anti-Veganers eben auch komme. Und das größte Problem ist eben, das zu akzeptieren. Also, dass das gar kein Problem ist. Und wenn man sich dann denkt, naja, gut, komm, komplett vegan, außer Käse, dann, wenn du so weit bist, bist du eigentlich schon längst an dem Punkt zu sagen, ja, dann ist Käse ja auch totaler Bullshit. Also mein Weg war wirklich, ich trinke jetzt keine Milch mehr, ich esse keine Eier mehr, aber alles, wo es drin verarbeitet ist, das mache ich dann schon noch. Und dann kam irgendwann der Punkt, nee, also das mache ich dann nicht mehr. Also dann kein Joghurt mehr und kein Käse mehr. Naja, okay, aber wenn irgendwo Milchpulver drin ist, das kann man ja noch machen. Und so ging das Stück für Stück immer weiter runter. Und ich glaube, das muss ganz woanders anfangen.
Was ist jetzt für dich so dein Hauptbeweggrund? Weil du hast jetzt ja einfach grundsätzlich davon gesprochen, okay, ich möchte jetzt erst vegetarisch werden, ich möchte vegan werden, aber gab es für dich irgendwie so den Grund, dass du gesagt hast, aus gesundheitlichen Gründen, aus ethischen Gründen oder dergleichen, warum du das jetzt machen möchtest? Oder war das jetzt für dich nur so eine Challenge für dich selber?
Ich glaube, von ganz vielen Punkten alles. Also es war für mich eine Challenge, es war für mich auch reine Logik. Also ich bin jemand, der guckt sich Dinge an und wenn die Sinn ergeben, wenn die wissenschaftlich belegbar sind, dann finde ich die richtig. Also kann man wahrscheinlich so auch nicht über alles sagen, aber an ganz vielen Stellen. Ich habe mir einfach diese Gesamtsituation angeguckt und dann habe ich gesehen, naja, das ist ganz schön scheiße, was mit den Tieren passiert und wir brauchen das nicht für unseren Körper. Und dann habe ich gedacht, das ist ja nur logisch, das nicht zu machen. Und
das fühle ich richtig doll.
Es machen so viele Leute inzwischen und da muss ja irgendwas dran sein. Die machen das ja nicht nur, weil sie denken, ich bin hier irgendwie ein geiler Macker. Und muss mich jetzt hier profilieren über die anderen und bin viel besser als ihr, was man so früher immer gedacht hat. Die fühlen sich halt als was Tolleres. Die können was, was ich nicht kann. Oh, wir sind ja so gesund und so weiter. Und wenn man da erstmal drüber hinweg ist und dann merkt, das ist alles ganz schön doll. Also ich glaube, es war wirklich hauptsächlich der tierethische Aspekt, der mich da wirklich auch noch zu bringen. Alle anderen Punkte natürlich auch. Gesundheit, Klima und so weiter. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ja, auch ich fahre ein Auto und habe ein Handy und der ganze Kram, dieser ganze Whataboutism einmal abgefrühstückt. Und auch ich esse vegane Mayo mit Pommes. So, das heißt ja nicht, dass ich der gesündeste Mensch bin. Auch wenn hier gerade das Buch How Not to Diet von Michael Greger neben mir liegt.
Das habe ich tatsächlich immer noch nicht gelesen.
Ich bin mittendrin, es ist wirklich gut.
Es ist so mit gesunder veganer Ernährung das Buch, sorry.
Also Michael Greger hat ja verschiedene Bücher geschrieben und was ich an Michael Greger so mag, ist, also ich mag vieles an ihm, aber ich mag eben, dass seine Bücher nicht so final sind. Also er schreibt Dinge und dann schreibt er manchmal auch, naja, also da gibt es eigentlich auch gar nicht so die Belege für, aber es kann ja auch nicht schaden. Und das finde ich so herrlich ehrlich. Also dann kommen halt einfach Studien und der sagt, ja, das wurde im Labor getestet und das wurde hier getestet und dann hat man Ratten dies zu fressen gegeben und so weiter. Ob das jetzt auf den Menschen übertragbar ist, kann man jetzt nicht zu 100% sagen, aber es ist ja auch gar kein Problem. Also er räumt mit vielen Sachen auf und das How Not to Die hat ja viel mit wie vermeide ich Krankheiten oder heile sie auch wieder, die meisten Todesarten, die es eben gibt, auch durch Ernährung. Und das How Not to Diet ist halt eben gesund abnehmen und dauerhaft schlank bleiben, steht vorne drauf. Und da wird ganz viel mit der Abnehmindustrie abgerechnet und nochmal geguckt, was für Booster gibt's und was kann man hier machen und da. Ich glaube, auch wenn man nicht abnehmen will, finde ich das einfach nur spannend. Ja. Und er ist nicht kommerziell, das finde ich eben auch sehr schön. Alles, was er durch seine Bücher einnimmt, wird komplett gespendet. Also solchen Menschen vertraue ich dann doch mal eher als irgendjemand. Hatte ich auch letztens erst, der dann gesagt hat, ja, du musst das Buch lesen, sonst weißt du gar nichts über Ernährung. Und ich gucke mir den Typen an und sehe, dass er Heilsteine verkauft und weiß, alles klar. Ich glaube nicht, dass ich hier viel lernen werde.
Ja, das stimmt wohl. Aber ich finde es richtig cool, wie du das so beschreibst. Also du sagst, ja, das ist jetzt eine längere Story, aber so kann man halt irgendwie wirklich von ich bin überhaupt gar kein Veganer und ich habe damit gar nichts am Hut und kann das ganze Thema eigentlich gar nicht nachvollziehen, halt so den Werdegang viel besser verstehen, weil, wie du schon sagtest, es geht ja den meisten so. Ich glaube, jeder hatte in seinem Leben, wenn man jetzt nicht echt irgendwie schon von... Es gibt ja die wenigen Menschen, die ihr Leben lang vegetarisch sich ernährt haben und die schon seitdem sie, keine Ahnung, 12 Jahre alt sind, vegan sind. Aber das sind ja die wenigsten. Die meisten Veganer, die sind in der Regel bis in ihre Jugendzeit oder auch in junge Erwachsene oder sowas, haben sie Fleisch gegessen oder waren mindestens irgendwie nur vegetarisch unterwegs und kennen diesen Gedanken mit, ja, Veganer sind ja eh so radikal und was wollen die eigentlich und die halten sich nur für was Besseres und so, bis man dann halt genau diesen Klickmoment hat, dass man sagt, das ist eigentlich überhaupt gar nicht so, ich musste mich nur mal informieren und mal darüber irgendwie mich, ja, was lesen, mich vielleicht auch mit welchen austauschen, die sich vegan ernähren, um mal zu merken, dass diese ganzen Vorteile halt einfach Bullshit sind. Und ich finde es eigentlich so schlimm, weil wir wissen doch alle, dass Vorurteile Bullshit sind. Aber warum wissen wir das so? Oder wir glauben sofort, dass nicht jede Blondine dumm ist, aber dass nicht jeder Veganer einen irgendwie missionieren will, das verstehen die meisten Leute halt nicht. Es ist halt nicht irgendwie normal, dass dieses Vorurteil vielleicht einfach auch falsch sein könnte.
Krass, guter Vergleich. Ja, das ist ja das klassische Goodie-Goodie-Prinzip. Also das ist ja... alleine durch die Existenz von Menschen, die sich vegan ernähren und somit dir zeigen, ich mache hier etwas, was potenziell erstmal besser ist als das, was du machst, fühlst du dich ja angegriffen, weil du machst es nicht. Aus welchen Gründen auch immer, weil du es nicht verstanden hast, weil das deine Tradition ist, weil ihr das schon immer so gemacht habt, weil du damit Geld verdienst, weil du es so lecker findest, du hast erstmal Angst. Mir wird hier irgendwas weggenommen. Und da muss der Veganer noch nicht mal was gesagt haben, er muss nur existieren, um dir zu zeigen, das, was du hier tust, reicht nicht.
Ja.
Ohne, dass das böse gemeint ist. Und schon denkst du, ach verdammt nochmal, ich bin hier irgendwie der Böse und da gehe ich natürlich erstmal in Abwehrhaltung, weil es viel einfacher ist, als das Ganze zu durchblicken, weil es ist ja teilweise auch ein komplizierter Dschungel. Aber eben deswegen lasse ich mir so viel Zeit und erzähle dann auch mal 10 Minuten meinen Werdegang, weil ich es eben super wichtig finde, das alles zu verstehen. Und ich sage immer, das Schwierigste am Veganwerden ist nicht zu gucken, wo kriege ich meine Nährstoffe her oder was soll ich überhaupt noch essen, sondern das Schwierigste ist zu verstehen, warum sollte ich das überhaupt tun. Und wenn man das erstmal getan hat, dann macht das eigentlich nur noch Spaß.
Ich denke mir auch so, wenn das alle verstehen würden, dann können halt easy auch alle Menschen vegan sein, ne? Aber ja, bis sie halt zu dem Punkt kommen, ist halt...
Ja, da habe ich vorhin tatsächlich gerade wieder drüber nachgedacht. Ich hatte irgendwie bei Instagram, folge ich, also die meisten Leute, die so offensichtlich Fleisch konsumieren, denen bin ich mittlerweile entfolgt, weil ich es einfach eklig finde. Aber es hatte ich vorhin wieder eine, der ich noch folge, die Fleisch isst und diesen Salat gepostet hat. Und das war wieder so ein richtiger Schreckmoment in dem irgendwie für mich, weil ich das jetzt gefühlt war, das, keine Ahnung, manchmal ignoriere ich, dass alle anderen Menschen Fleisch essen.
So gefühlt. Schön in die Bubble rein.
Und genau, und dann habe ich das wieder gesehen und dachte, das war so ein richtiger kleiner Schockmoment für mich, wo ich dachte, wieso ist die Fleisch? Wieso versteht die das nicht? Wieso erkennt sie dieses Problem nicht und was das mit den Tieren macht und wie die ausgebeutet und ermordet werden? Und ja, manchmal schockiert mich das tatsächlich einfach sehr überraschend nochmal. Es hört sich komisch an, aber passiert mir öfter tatsächlich.
Ich finde diese selektive Wahrnehmung auch immer sehr spannend. Also so wie viele Menschen, die dann irgendwie versuchen, schwanger zu werden, überall Schwangere sehen, obwohl die natürlich vorher schon da gewesen sind, ist mir erstmal aufgefallen, seit ich mich vegan ernähre, wie omnipräsent das Thema Fleisch eigentlich ist.
Ja,
und wie sehr das überall stattfindet. Ich war mit Freunden auf einem Konzert und da war auch jemand dabei, den kannte ich gar nicht. Und diese Person wusste nicht, dass ich mich vegan ernähre. Ich muss das auch privat nicht immer rausposaunen, im Internet natürlich gerne, da ist es gefühlt mein Job bei dem, was ich mache. Aber privat brauche ich das eigentlich gar nicht. Und so wusste die Person das nicht. Und es war unfassbar. Wir haben eben vor der Location gewartet und eine Stunde oder so und in dieser Stunde wurde, glaube ich, 5-mal das Wort Fleisch erwähnt und es ging dann um Döner und um dies und das und Grillen und Barbecue und oh wie geil und Männlichkeit und das fällt mir überall und immer wieder auf. Und wenn man irgendwo hingeht, es gibt Bratwurst und alle feiern das auch und sagen, hier guck mal wie schön und habe ich extra für dich und hier und da wird dann überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Aber man sieht dieses Thema plötzlich überall und wo es überall auftaucht und wo es so völlig normal ist und dann merkt man, Also es ist ja normal, weil die normal ist ja das, was die Norm macht. Das heißt aber nicht, dass es gut ist.
Ja.
Und dann sieht man erstmal, wo das überall ist, ja.
Ja, du hast gerade so schön das Stichwort Männlichkeit ja auch gesagt. Ist das sowas, womit du jetzt auch konfrontiert worden bist? Auch so, als du dann Leuten gesagt hast, du ernährst dich jetzt vegan, dass dann so Leute echt so einen Spruch, also so, das können Kara und ich jetzt ja nicht so nachvollziehen, dass man jetzt wirklich so...
Nee, ihr habt voll eure Männlichkeit verloren, seitdem ihr euch vegan ernährt.
Ja, genau. Aber gab es wirklich so Leute, die das so todernstlich angeguckt haben und gesagt haben, ja, das ist ja voll unmännlich oder so? Gab es so solche Situationen?
Also privat nicht. Also weiß ich gar nicht mehr. Und wenn, habe ich es vergessen, vielleicht online tatsächlich. Aber auch da glaube ich gar nicht so viel. Also mit dem Thema Männlichkeit habe ich, glaube ich, auf anderen Ebenen viel mehr zu tun. Das vegane Ding spielt da gar nicht so viel rein. Aber ich war schon immer, oder besser gesagt, ich war noch nie so der typische Macho-Kerl, der irgendwie auf Fußball steht und Autos und den ganzen Kram, wie man das halt einfach so klischeehaft sieht, sondern ich habe halt damals Benjamin Blümchen gehört, habe mit Lego gespielt und gleichzeitig einen Puppenwagen geschoben. Also mir war das halt immer schon komplett egal. Und für mich sind solche Verhaltensweisen einfach nicht an Geschlecht geknüpft. So, ich weiß, welches Geschlechtsteil ich habe und wo ich damit hin will. Das heißt aber ja nicht, dass es mir sagt, wie ich mich verhalten muss. Und
das ist ja auch anerzogen in der Regel, ne?
Ja. Ja, genau, aber das verstehe ich halt unter meiner heterosexuellen Cis-Männlichkeit, dass ich halt genau weiß, wer ich bin und was ich will und mich damit auch wohlfühle, aber dass ich trotzdem machen kann, was ich will, weshalb ich mir auch die Nägel teilweise lackiere, wenn ich darauf Bock habe oder mir einen Eyeliner ziehe, wenn ich das machen will und ganz genau weiß, dass ich keinen Bock auf Kleider habe. So, und weil ich sowas halt immer gemacht habe und auch eher so der, ja, zartere Typ auch war, auch als Kind schon und eher ruhig und dann doch mal nah am Wasser gebaut. Also wenn meine Freundin und ich Filme gucken, sitze ich regelmäßig zu weinen da, während sie da sitzen, sowieso so alles. Und deswegen bin ich mit diesem Thema Männlichkeit und du bist doch gar kein Mann, Thema Lesen, wer liest es schwul und so weiter, doch anderweitig konfrontiert gewesen und habe mir natürlich über die Jahre, weil das Thema mich schon ja mein ganzes Leben begleitet, viel mehr abgehärtet und gefestigt, weil ja, das mit dem Vegan mache ich jetzt erst seit 2, 2,5 Jahren, aber mit dem Thema, du bist ja gar kein Mann, wenn du nicht, damit befasse ich mich ja schon viel länger.
Okay, krass. So, ist so toxisch, ne? Ich finde es so crazy. Irgendwie ist es doch viel geiler, wenn man, ja, wie du sagst, so, wenn du so in dir gefestigt bist und weißt, was du willst, ist doch so diese ganzen toxischen Männlichkeit und du bist nur ein Mann, wenn du Fleisch isst, das spricht ja alles nur aus irgendwie Unsicherheit, dass man dem gesellschaftlichen Ideal entsprechen muss, weil man sich sonst nicht, wie man selber fühlt oder keine Ahnung. Aber es ist halt, ich finde es super krass.
Ja, weil sie Angst, also letztendlich ist es doch, und da muss ich einen anderen TikToker zitieren, der nennt sich, glaube ich, Who the Fuck is Mario Tino? Und ich mag seinen Content sehr, er hat in einem Video gesagt, dass Männer, die zum Beispiel sagen, dass es nicht männlich wäre, sich die Nägel zu lackieren, eigentlich nur Angst haben vor Menschen wie sich selbst, die nämlich dann kommen würden, wenn sie sich die Nägel lackieren würden, zu sagen, das ist ja gar nicht männlich. Und um dem aus dem Weg zu gehen, klassifizieren sie sich selbst damit rein und sagen, ist ja gar nicht männlich, obwohl mir halt nicht mein Geschlechtsteil abfällt, wenn ich da Farbe auf meinen Fingernagel mache.
Direkt.
Und ich auch nicht plötzlich Lust verspüre, mir Männerhintern anzuschauen, nur weil ich jetzt irgendwie gerade mal Farbe im Gesicht habe. Also diese Kausalität wird mir einfach auch nicht bewusst. Aber die ist natürlich auch gar nicht da. Nee. Das ist ja komplett bescheuert eigentlich.
Komplett anerzogen. Ich finde es auch immer wieder erschreckend, noch zu sehen, welche so Geschlechterbilder heutzutage trotzdem noch da sind. Das ist dann das für Mädchen in Rosa und das für Jungs in Blau und diese irgendwie, wie heißt das, Geschlechtsreveal-Partys, keine Ahnung, was für ein Scheiß. Ja. Ist so, warum?
Also ich hatte tatsächlich mal einen E-Mail-Verkehr mit Ferrero, weil ich mich sehr darüber aufgeregt habe, dass bei den Überraschungseiern das nach Geschlechtern getrennt wird. Also das, irgendwann ist ja mal das Mädchenei eingeführt worden.
Rosanen, ja.
Und es hieß dann offiziell irgendwann nicht mehr Mädchenei, weil es da wahrscheinlich viele Beschwerden gab. Aber es ist halt ganz klar getrennt. Und ich habe halt gesagt, Leute, was soll das eigentlich? Und dann kam so eine ganz fadenscheinige E-Mail mit, das ist nach Themen getrennt, damit auch jeder das bekommt oder jede Person das bekommt, was sie halt gerne mag.
Natürlich.
Und das reguläre Ei ist dann mehr so dies und das rosane ist dann mehr so mystisch und Märchen, wo ich so sage, nee, Leute, es ist eben nicht. Es wird sogar teilweise als Prinzessinnen-Ei deklariert. Und ich habe aus anderen Quellen auch schon gesehen, auf Bestelllisten steht eben auch immer noch Mädchenei und es ist halt eindeutig. Und das Überraschungsei aufzuteilen in verschiedene Kategorien, damit man vorher weiß, was man kriegt, führt das komplette Produkt ad absurdum, weil es ist ein Überraschungsei. Und wie soll denn ein Junge, der in einer sexistischen Welt auflebt, die eben so geprägt ist von Rollenbildern, wie soll denn dieses Kind mit zum Beispiel Prinzessin in Rosa und dem ganzen Kram in Verbindung kommen, wenn es offensichtlich gemacht wird, dass es in diesem Ei jetzt drin ist und er quasi fast schon gesellschaftlich dazu gezwungen ist, wenn er nicht ausgelacht werden will, oder wie auch immer, also er kommt ja gar nicht darauf, das zu kaufen, wie soll er dann da rankommen? Und wenn es einfach nur im Überraschungsei drin wäre und dieser Junge würde jetzt das auspacken oder das Mädchen das Auto oder was auch immer, dann wäre das eine völlig natürliche Sache und man würde damit spielen. Dass dann das Kind sagt, ja toll, nur eine Prinzessin will ich nicht, das kommt ja nicht einfach so irgendwo her. Ich habe mit allem gespielt, was ich aus einem Ü-Ei bekommen habe, aber auch weil man mir da nichts erzählt hat, was toll ist und was nicht toll ist.
Ja, aber das cool. Also ganz kurz noch, wenn es so mystisch sein soll, dann könnten sie es halt auch schwarz machen oder blau oder grün. Sowas.
Ja, es kam auch irgendwann keine Antwort mehr. Also es war sehr lächerlich.
Also ich kann da jetzt sehr, es gibt da zwei sehr gute Instagram-Profile, einmal Rosa-Hell-Blau-Falle, kennt ihr vielleicht, und Seitenpunkt-Verkehrt.
Oh, Seitenverkehrt.
Auch sehr, sehr gut. Kann man sehr empfehlen, weil die wirklich darüber aufklären, weil da gibt es auch immer noch Leute, die sagen, naja, das ist ja nur Zufall, dass es jetzt rosa und hellblau ist, oder das ist ja nur so nach dem Motto, ja, weil die Leute, weil das so mal festgelegt worden ist so ungefähr. Das stimmt halt einfach nicht, weil Gender-Reveal-Partys würden ja gar nicht funktionieren, wenn das jetzt Zufall wäre, dass es Dinge nur in rosa und hellblau gibt oder so ähnlich, weil dann wüsste ja gar keiner, ach, ist das jetzt Zufall, dass es jetzt rosa ist, dass der Luftballon, oder ist das jetzt ein Junge, oder ist das irgendwie... Also es ist halt einfach Bullshit, ganz einfach. Es ist definitiv klar definiert gesellschaftlich, dass rosa halt für Mädchen und blau für Jungs ist. Und das ist ja anerzogen, antrainiert und wird natürlich auch durch das Marketing heutzutage immer weiter vertieft und ist einfach nur perverse Kackscheiße.
Ich glaube auch, dass ich diese Reveal-Partys für sich genommen gar nicht so schlimm finde, sondern nur das, was sie aussagen. Weil letztendlich kommt das Kind erstmal mit einem biologischen Geschlecht auf die Welt und dass man da eben was draus macht und vorher sagt, ich möchte das schon wissen und das ist vielleicht für die Verwandten auch spannend, kann ich sogar noch nachvollziehen, aber dass eben das genau an Farben gekoppelt ist oder an bestimmte Sachen, ich muss da immer an diesen Family Gag denken, bei dem Peters Kind geboren wird und er steht da eben mit einem Baseballhandschuh und einem Fußball und irgendwie einem Auto und weiß ich nicht was auf dem Arm und der Arzt sagt, es ist ein Mädchen und er sagt, oh, können Sie doch mal nachsehen. Und letztendlich ist es ja genau das eigentlich, weil er dann sagt, ja scheiße, da muss ich das alles wegwerfen, was natürlich totaler Quatsch ist.
Voll, ja. 100%.
Ja, sehr, sehr schwieriges Thema auf jeden Fall.
Ich finde auch diese, also an sich die Party, was ich halt schwierig finde, ist, dass es ultra viel Müll immer erzeugt, komplett unnachhaltig ist, also wenn man es halt riesig auffährt und ja, das, was wir jetzt hatten, ne, dieses, dass dem so viel Sichtigkeit zugesprochen wird und dass man das dann mit den Spielzeugen so danach trennt und mit den Farben und so. So nichts gegen, keine Ahnung, das einfach zu zeigen, aber dann kannst du halt auch grün und lila nehmen oder schwarz und weiß oder keine Ahnung.
Ja, also ich habe für die Kinder, ich habe gerade in meinem Freundeskreis zwei Kinder, die geboren worden sind, beides Mädchen, aber ich habe sowohl für die Geschenke als auch für die Karte zur Geburt etc. immer darauf geachtet, extra nichts in rosa und hellblau zu kaufen, weil ich dieses Marketing gar nicht unterstützen möchte. Ich kaufe lieber neutrale Karten oder dann sind die halt grün oder, keine Ahnung, lila oder was weiß ich, gelb, aber halt nichts, was diesen krasse Aussage hat, rosa, hellblau. Und das meinte halt auch die eine Freundin, als bekannt worden ist, dass es ein Mädchen wird. Sie hat alles in rosa gekriegt. Alles. Sie meinte, sie fand das selber so furchtbar. Und dann hat sie so Outfits geschenkt bekommen, wo dann so ein Kopfband für Babys dabei war, damit du auch wirklich ja erkennst, dass dieses Baby ein Mädchen ist. Nicht, dass man es für einen Jungen hält. Also so, und dann meinte sie auch so, es ist so, dass das drückt dem Kind am Kopf. Es hat überhaupt gar keinen Zweck irgendwie. Es ist nur Deko und ein Baby dekorieren ist halt echt voll unnötig.
Ist so.
Ja, und ich finde es so schade, weil dadurch verlieren halt Farben wie hellblau und rosa einfach total an Gewichtigkeit, weil sie dann versucht werden, also es wird versucht, sie zu vermeiden. Dabei sind es schöne Farben. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man auch Mädchen in rosa kleidet, aber eben nicht nur. Und du kannst von mir aus dein Mädchen in rosa kleiden und das Zimmer so anmalen, wenn das Kind das schön findet. Und am Anfang entscheidest du als Elternteil ja sowieso, was du machst. Und wenn du rosa schön findest, findest du das schön. Aber eben nicht, weil es ein Mädchen ist. Und da gibt es so viele Sachen, die da so festgelegt sind. Auch irgendwie längere Haare oder so. Ich hatte als kleiner Junge so einen blonden, wuscheligen Lockenkopf. Und saß dann in meinem Kinderwagen und ich lustigerweise erinnere ich mich noch dran, meine Mutter mit mir auf dem Wochenmarkt und dann ist eine ältere Dame gekommen und hat dann gesagt, oh, ein süßes Mädchen. Und ich war richtig sauer. Ich war halt vier oder drei, ich weiß es gar nicht. Eine der ersten Erinnerungen tatsächlich noch. Und ich war richtig sauer. Und es ist schon, also deswegen finde ich es schon wichtig, als was ich mich identifiziere. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dieses ganze Pronomen-Thema, aber das will ich jetzt gar nicht so groß aufmachen, aber es ist schon wichtig, als was du dich selber identifizierst. Und wenn du halt ein Junge bist und das auch so siehst und wirst aber dann als Mädchen gesehen von anderen, dann, also mich hat's gestört und ich will das dann nicht. Und von mir aus funktioniert das für mich als Kind dann im ersten Moment mit Blau. Solange ich danach die Möglichkeit habe, ganz klar ersichtlich andere Dinge zu machen, als Kind ist es einfach auch schwierig, das zu unterscheiden. Ich verstehe immer noch nicht, warum irgendwelche älteren Damen das unterscheiden müssen und sich da einmischen müssen und über andere Kinder urteilen. Das ist nochmal dahingestellt. Aber ich finde halt irgendwann, man sollte es halt selber entscheiden können. Und ich möchte die Freiheit haben, auch als sechsjähriger Junge, zu sagen, ich finde jetzt aber rosa schön und ich kann das anziehen, ohne dass mich alle auslachen.
Ja, und auch vor allem, ohne dass es dir die Eltern verbieten, weil das gibt es ja auch noch, ne? Das ist unvorstellbar, aber...
Genau, also die Eltern sollten nicht unbedingt dem Kind was verbieten, sondern sie sollten eher dafür sorgen, dass dieses Kind genug Selbstbewusstsein hat, das zu tun und dass dieses Mobbing, was definitiv stattfinden wird, das kannst du gar nicht verhindern, dass es abprallt. Und dass dein Kind eben zu einem Kind erzogen wird, was eben nicht mobbt. Wenn nämlich alle Menschen ihre Kinder anders erziehen würden, dann würde das so gar nicht passieren.
Toll.
Ja, allerdings.
Ja, es ist ein Teufelskreis.
Tja. Naja, kommen wir mal ein bisschen zurück zum Veganismus.
Na, genau. Langweilig.
Du bist ja auf TikTok auch sehr aktiv. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du angefangen hast, da auch sozusagen über den Veganismus aufzuklären, sage ich mal, Rezeptideen und sowas ja dann auch Instagram zu posten und wie kam es dazu?
Ich stelle mir immer so schöne Fragen, auf die ich immer so ausufernde Antworten liefern kann. Und meine Freunde wissen immer schon, wenn ich eine Geschichte erzähle und anfange und mit all so anfange, wissen alle schon, oh Gott, jetzt geht's wieder los. Aber ich erzähle das halt immer sehr gerne, sehr ausufernd, weil ich finde, es gehört einfach dazu, gerade jetzt in solchen öffentlichen Diskussionen. Also, wie ist das überhaupt dazu gekommen? Ich fange in meiner Kindheit an. Ich habe mich tatsächlich immer schon gerne selbst repräsentiert. Ich fand es irgendwie immer cool, aufzufallen und präsent zu sein, auch wenn ich oft sehr schüchtern bin, aber wenn ich eine Rolle spielen kann oder jemand sein kann, dann ich bin gerne präsent und privat bin ich gerne alleine. Und wenn ich also so eine Rolle spielen konnte, zum Beispiel in was weiß ich für Sachen, ich habe in der zweiten Klasse war das, glaube ich, ich war mit meinem Vater damals im Otto-Hus in Emden, von Otto Walkes und habe dort einen Live-Auftritt von ihm gesehen und also im Fernsehen, ich weiß es auch nicht mehr genau, mir jedenfalls eine Kassette damals mitgenommen. Und diese Kassette von seinem Auftritt habe ich so oft gehört, dass ich sie dann irgendwann mit 7, 8 Jahren auswendig konnte. Krass. Und habe dann, ich glaube, in der zweiten Klasse wirklich vor meiner ganzen Klasse diesen Auftritt nachgespielt. Ich war Otto und habe alles so wiedergegeben. Also ich brauchte schon irgendwie immer so eine Bühne und dann irgendwann habe ich ja auch Theater gespielt und habe, also Laientheater und habe damit eben auch schon auf der Bühne gestanden. Ich war schon im Chor und habe dort auch schon Theater gespielt. Ich glaube damals sogar vor 500 Menschen, was ziemlich viel war und brauchte irgendwie immer schon sowas. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu sagen, okay, ich mach jetzt hier YouTube-Projekte und ich hatte... Ich glaube, 2, 3, 4 verschiedene YouTube-Projekte, die allesamt gescheitert sind, weil sie gar nicht so ankamen. Und dann irgendwann kam, TikTok, okay, das ist neu. Gucke ich mir das mal an. Ich kannte vorher Musical.ly, glaube ich, hieß es vorher. Und dachte, ja, das ist so eine Kindertanz-App. War es ja auch. Und dann irgendwann habe ich halt gesehen, okay, irgendwie sind super viele Leute auf TikTok. Ich schaue mir das jetzt mal an. Dann habe ich damals mit einem ganz anderen Namen noch ganz klassisch angefangen, irgendwelche bescheuerten Lip-Syncs zu machen. So ein richtiger cringiger Trash-Content.
Wann war das ungefähr?
Existiert. Oh, wann war das denn? Das war 2018, 19 oder so. Es existiert auch alles nicht mehr. Obwohl es, glaube ich, tatsächlich noch derselbe Account ist, nur mit verschiedensten Namensänderungen. Und irgendwann habe ich dann bin ich dann ja vegan geworden und habe auf meiner privaten Instagram-Seite, die ich auch inzwischen gar nicht mehr führe, weil ich Social Media privat eigentlich nicht mehr nutze, habe ich halt angefangen, mein ganzes Essen zu posten und war aber da noch an einem Punkt, wo ich dachte, also mir, ich bin nicht vegan geworden, weil mir die Veganer auf den Sack gegangen sind. Also will ich nicht derjenige sein, der alle damit voll labert. Ich will auf gar keinen Fall der Veganer sein, der sagt, hallo, guckt mal, was ich hier alles mache und was ich alles habe. Also habe ich angefangen, das outzusourcen. Und weil ich mir gedacht habe, naja, okay, was machen wir jetzt? Ja gut, dann mache ich noch eine zweite Instagram-Seite und nenne die einfach mal Bastian Vegan. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Und dann habe ich halt einfach meine Rezepte da hochgeladen und da existiert auch fast nur Essens-Content. Und dann habe ich ja irgendwann TikTok gemacht und dachte, komm, das irgendwie willst du da was machen. Und dann gab es irgendwie eine, die zu dem Zeitpunkt immer so ein Videoformat hatte, wo sie geguckt hat, ob sie irgendwas mit einem Mal in den Mund kriegen kann. Und irgendwelche Essenssachen. So, kann ich das alles auf einmal essen? Und ich denke, okay, lustig, weil auf TikTok bist du quasi ja immer dann erfolgreich, wenn du der bist, der. Ne? Zum Beispiel, wir kennen alle Jo. Jo ist der, der Brot backt. Oder Herr Anwalt ist der, der sich mit dem Thema auskennt. So, also es gibt immer so die Leute, die. Und dann habe ich gedacht, na, da bin ich jetzt auch derjenige, der alles mit Senf isst. Und ja, habe einfach angefangen zu gucken, ha, weiß ich nicht, schmeckt das mit Senf? Und habe sämtliche Dinge mit Senf probiert und irgendwann kamen halt Leute dazu und haben gesagt, probier mal das. Da war ich aber schon vegan. Natürlich kam auch, probier Käse, probier Wurst, probier dies und das. Und das habe ich dann alles gemacht, aber in vegan und habe es keinem erzählt, dass es vegan war. Ich habe einfach gesagt, ja, hier sowas
für Käse.
So. Ich habe halt nie gelogen, aber ich habe auch nie wirklich die Wahrheit gesagt. Und das ist mir dann aber irgendwie auch auf die Nerven gegangen, weil ich dachte, es ist doch blöd, sich da zu verstecken. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, ich kann ja auch, da gucken wir jetzt schon so 100-200 Leute zu. Das war für mich damals schon eine ganze Menge. Und ich habe dann gedacht, naja, dann kann ich das ja auch ein bisschen nutzen. Habe angefangen, so ein bisschen politischen Content zu machen oder so ein bisschen auch erzieherischen Content. Also ich bin Pädagoge. Und habe dann eben angefangen, da so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Und weil ich das auch wichtig fand, da haben mir auch ein paar Leute zugeschaut. Und dann kam eben der Punkt, wo ich mal so ein Video gegen die AfD gemacht habe, so einen lustigen kleinen Clip. Und der ist plötzlich irgendwie über 100.000 gegangen. Ich glaube inzwischen, ich weiß gar nicht, ob der sogar über 200.000 gegangen war. Also war unfassbar für die Zeit, weil ich sonst irgendwie immer nur so 100 Klicks oder so hatte, wenn ich Glück hatte. Und der ging auf jeden Fall gerade plötzlich richtig ab. Und das hat dann dafür gesorgt, dass mir immer mehr Leute zugeguckt haben. Und ich dachte, jetzt oder nie, ich fange jetzt einfach mal an mit so ein bisschen Veganismus-Content. Und habe gedacht, naja gut, wenn mir Leute zugucken, es gibt genug andere Leute auf TikTok, die darüber reden, ich kann das doch auch. Ja, und dann habe ich damit angefangen. Und habe dann innerhalb von einem Monat, konnte ich dann live gehen, hatte dann Urlaub und habe diesen Urlaub genutzt, viel live zu gehen. Und jetzt so ein bis eineinviertel Jahre später stehe ich bei, bin ich auf dem besten Wege zu 14.000 Follower, was für mich einfach übertrieben krass ist. Weil wenn man sich 14.000 Leute, also es sind jetzt noch nicht 14.000, aber es geht in die Richtung, wenn man sich die Leute mal alle auf einen Fleck vorstellt, dann wird einem schon ein bisschen schwindelig.
Absolut crazy. Ja. Ich finde es so krass, ich habe nämlich voll mit TikTok, ne, ich verstehe es nicht, weil irgendwie alle, ich habe das Gefühl, jeder Depp kann da quasi, es klingt das böse, aber jeder Mensch kann da irgendwie krasse Reichweite aufbauen. Nur ich krieg's irgendwie nicht hin. Ich hänge seit 2 Jahren auf 2.000 Followern und die habe ich nur wegen eines Videos, wo ich so mein Auge filme. So richtig sinnfrei. Ich weiß nicht, wieso das viral gegangen ist. Es hatte keine 100.000 Aufrufe und dann sind mir alle Leute auch gefolgt deswegen, wo ich mir so denke, warum folgst du denn einem Menschen, der einfach sein Auge filmt?
Fetisch.
Ja, vielleicht deswegen, das kann gut sein.
Aber ich verstehe das, ich verstehe auch sehr vieles daran nicht. Also inzwischen weiß ich, warum Leute mir folgen, weil ich bin jetzt eben der. Ja, also ich behaupte, ich bin eben der relativ ruhig und gut Dinge erklärt.
Ja, das stimmt.
Dadurch, ich bin jetzt nicht die größte Persönlichkeit, aber ich werde öfter mal eben wegen genau solchen Sachen verlinkt. Und ich verstehe es aber manchmal auch wirklich gar nicht. Also dann mache ich ein Video und gebe da wirklich viel Mühe rein. Ich habe jetzt erst wieder welche gemacht, die gehen 10 Minuten. Ich habe recherchiert, ich habe Grafiken eingefügt, ich habe 1000 Mal neu aufgenommen. Man muss nicht glauben, dass die Videos, die ich mache, aus einem Guss kommen und fertig sind, sondern ich stehe dann da wirklich Ewigkeiten vor der Kamera und nehme nochmal neu auf und da habe ich mich versprochen und da war es nicht genau, da habe ich komisch geguckt und dann machen wir alles nochmal und da habe ich vielleicht einen 3-Minuten-Satz, den ich dann nochmal wieder neu sprechen muss. Also da steckt teilweise wirklich Arbeit drin und dann kriegt das Ding 1500 Aufrufe.
so
und
dann
gibt's
traurig.
ein Video und ich setze mich aufs Sofa, das Licht ist scheiße, ich habe ein Schlabber-T-Shirt an, meine Haare sind zerwuschelt und ich antworte so random auf irgendeine Frage 15 Sekunden, zack, 10.000. Und ich denke, was ist jetzt passiert? Wie, warum? Ja. Und ich glaube, das kommt auf so viele Faktoren an, die man sehr schwer beeinflussen kann. Und ich glaube, man könnte das noch mehr beeinflussen. Ich könnte natürlich viel mehr mit den Vorschaubildern spielen. Ich könnte viel mehr mit Trends spielen. Also so mich da so ein bisschen reinwanzen und mal gucken, okay, welcher Sound ist gerade im Trend? Den benutze ich jetzt. Was geht gerade gut? Was ist gerade die und die Sache? Wo versuche ich mich nochmal ranzuhängen? Aber das will ich gar nicht, weil dann wäre ich nicht mehr ich. Ich bin keiner, der also natürlich freue ich mich über Reichweite und natürlich bin ich inzwischen auch an einem Punkt, wo ich so merke, okay, das ist jetzt nicht irgendwie ein Nebenjob, aber es ist jetzt auch nicht mehr, ich mache das jetzt nur noch nebenbei. Ich will halt niemand sein, der sich dafür verkauft. Ich möchte immer ich bleiben. Und wenn ich ein 10-Minuten-Video mache und das Leute sich nicht angucken, dann ist das eben so. Aber ich bin das losgeworden, was ich sagen wollte. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste auf TikTok, wenn man glücklich gut Reichweite aufbauen will, nämlich man selbst zu bleiben und sich nicht zu verkaufen, einfach authentisch zu sein.
Ja, das glaube ich auch, dass das gerade da halt voll viel ausmacht. Auch das, ich habe halt voll oft das Gefühl, dass so die randomsten Sachen irgendwie dann viral gehen oder auch irgendwie, ja, wie du sagst, mit dem, wo du nur kurz eine Frage beantwortest. Ich habe sogar die TikTok-Bibel gelesen von, Gott, wie heißt der Typ? Adel Spy oder so? Keine Ahnung. So ein TikTok-Experte.
Ja, irgendwas habe ich auch mal gesehen, ja.
Und ich habe das Ding durchgelesen. Ich weiß nicht, wie viele Seiten es hat. 50 oder sowas. Nicht lang. Und ich habe auch versucht, so ein bisschen was davon anzuwenden. Aber es ist mir irgendwie, es ist alles zu random. Aber vielleicht fehlt mir dieses, die Person, die. Weil das ergibt auf jeden Fall mega viel Sinn.
Ich glaube, man braucht
schon sowas Eigenes.
Ja, ich glaube wirklich auch. Also, wenn man sich anguckt, wer macht denn quasi noch so einen Content wie ich, der jetzt, sagen wir mal, über 10.000 Follower hat? Da fällt mir jetzt so von dem, was ich mache, fast nur noch Herr Tierfreund ein.
Ja, wobei der auch noch anders ist, finde ich.
Genau, der ist auch nochmal anders, ne? Deswegen, ich hebe mich da schon nochmal ein bisschen ab oder er sich von mir. Aber letztendlich ist, er erklärt es auch auf seine Art und Weise. Und die anderen großen veganen Accounts haben alle was mit Essen zu tun.
Ja, das stimmt.
So, und jemandem, der da irgendwas erklärt, den will man nicht zuhören. Und ich weiß nicht, was ich anders mache vielleicht als andere. Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt. Man sagt ja immer, wenn man das alles richtig macht, man kann alles schaffen und du kannst das genauso wie ich. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube einfach, man muss Glück haben an so vielen Stellen. Und ich denke immer, wer sagt, jeder kann eine große Nummer werden und das glaube ich nicht. Man muss einfach Glück haben. Klar, man muss auch Biss haben und da dranbleiben und man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Man muss auch eine gute Qualität liefern. Aber ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr alles, weil eben alles abgedeckt wird. Man muss innovativ sein. Man muss irgendeine Sparte bedienen, die vielleicht noch nicht da ist. Man muss irgendeinen Nerv gerade treffen und dann muss man in dem Moment den richtigen Nerv getroffen haben und dann platzt eine Blase und dann hat man es vielleicht geschafft.
Ja, das erinnert mich, ich habe neulich so eine Speech gehört von einem und der hatte dann auch irgendwie so einen richtig guten Satz gesagt von wegen, man muss das Glück ergreifen, wenn es da ist oder irgendwie sowas. Also man muss Glück haben und das Glück dann auch ausnutzen. Das fand ich irgendwie
Wobei das Glück auch gerne mal unsichtbar ist.
Ja, es ist das Schwierige daran. Ne?
Das ist ja auch das Spannende. Ich hab mal ein Experiment gemacht. Ich hatte in dieses AfD-Video, was habe ich denn gesagt? Ich glaube, ich habe gesagt, die AfD zu wählen ist so ein bisschen, als wenn man vor einer Kreuzung steht und nicht weiß, ob man nach links, rechts oder geradeaus gehen soll und sich dann aus Trotz in den Fuß schießt. Ich glaube, das war so der Satz, den ich damals gebracht habe. So, und dann habe ich irgendwann gedacht, dieses Video, ich poste das jetzt einfach nochmal. Und das ist komplett umgegangen. Es hat fast keiner mehr gesehen. Gleicher Inhalt. Alles, es war das Originalvideo, halt, ich glaube, nur mit diesem TikTok-Branding oder so drin. Ich glaube, nicht mal 2.000 Aufrufe. Und das andere 200.000.
Wobei ich nicht weiß, ob TikTok das dann vielleicht auch ein bisschen weniger ausspielt, ne? Wenn die checken, dass du das schon mal gepostet hast.
Ich war auch schon mal in so einem Shadowban-ähnlichem Zustand, wo ich plötzlich dachte, okay, von jetzt auf gleich passiert hier gar nichts mehr. Ich habe noch nicht wirklich ganz durchblickt, was TikTok von mir will, damit es gut läuft, weil mal habe ich richtig Glück und mal nicht und andere Leute wachsen so unfassbar schnell und ich habe eigentlich ein sehr moderates Wachstum, wo es dann teilweise auch manchmal lange stehen bleiben kann, das ermutigt einen schnell. Ich hatte auch eine Phase, da dachte ich, okay, es passiert hier einfach nichts mehr. Das muss so um die 6.000, 7.000 Leute gewesen sein. Und dann dachte ich, ja gut, hier passiert einfach seit Wochen gar nichts mehr. aber ich habe es dann doch nicht aufgehört. Irgendwann habe ich gedacht, okay, ich muss jeden Tag ein Video posten. Das habe ich dann auch eine Zeit gemacht. Ich habe wirklich ein halbes bis dreiviertel Jahr jeden Tag mindestens ein Video. Und ich habe mich so gestresst. Ich habe Sachen vorproduziert, habe mich teilweise hingestellt und wirklich stundenlang einfach aufgenommen, damit ich was habe, weil ich wusste, ich bin die Woche nicht da oder ich habe keine Zeit, deswegen muss ich jetzt raushauen und habe gemerkt, dass mir das an die Substanz geht, dass der Content dadurch schlechter wird, weil ich einfach irgendein Bullshit plötzlich anfange zu machen. Also habe ich irgendwann angekündigt, Leute, ich mache das nicht mehr und das hat mir nicht geschadet.
Das ist auch spannend, ne? Weil ganz viele sind ja so, oh, du musst 5 am Tag posten, damit es funktioniert. Und diese eine Veganerin, die postet irgendwie kam 12 Videos am Tag, wo ich mir auch so denke, wie? deswegen voll, voll gut, dass es auch anders geht und dass gar nicht dieses Quantitätsthema unbedingt ist. Ach,
Ja,
sage
ich
ich
denke
immer
einfach,
Qualität vor Quantität.
mach einfach dein Ding und zieh's durch. Und wenn du da Freude dran hast, hast du da Freude dran. Und wenn du es irgendwann für dich zu einem Punkt, also entweder man macht es wirklich kommerziell und sagt, okay, ich will das jetzt hauptberuflich machen, dann sieht es vielleicht anders aus. Oder wenn man an einem Punkt ist, wo man es schon hauptberuflich macht, dann steckt da ja auch so ein bisschen Existenz hinter und dann hat man natürlich diesen Druck. Aber solange das noch nicht der Fall ist und man das einfach nur nebenbei macht, ganz ehrlich, dann hör auf, wenn es dir keinen Spaß mehr macht. Dann mach's einfach nicht mehr. Weil da hängt ja nichts dran. Es ist ja nicht, dass man irgendwas verliert, wenn man es nicht mehr macht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich hätte viel mehr Zeit für andere Dinge, wenn ich es nicht machen würde.
Wahrscheinlich.
Weil ich dann manchmal zwischendurch da auch sitze und denke, oh, toll, jetzt muss ich das wieder fotografieren, jetzt muss ich das wieder aufnehmen, weil ich habe so lange nichts mehr in Insta-Status gepostet und dann stresst einen das eigentlich nur. Deswegen für alle Leute, die das einfach nur nebenbei als Hobby machen, weil es ihnen Spaß macht, denkt da immer dran, ihr macht das aus Spaß und nicht, weil ihr jetzt irgendwie eine große Nummer werden müsst. Vielleicht wollt ihr das, aber wenn es gerade nicht klappt, dann klappt es nicht. Und ich glaube, das ist schon wieder ein Weg zum Erfolg, weil man dann einfach entspannter ist und echt ist und sagt, naja, dann, ich mache das, wie ich das mache und wem das gefällt, weil dann kriegt man nämlich treue Zuschauer. Ich finde, das ist viel wichtiger als
Absolut,
irgendwelche random
ja.
Leute, die einem dann einfach nur, oh ja, witzig, der hat jetzt sein Auge in die Kamera gehalten, sage ich mal, oder hat man einen lustigen Spruch gesagt, sondern wenn du wirklich Leute hast, die da Bock drauf haben. Und ich bin ganz stolz darauf, dass ich inzwischen eine kleine Community um mich gebildet habe. Leute, die immer wieder in den Live sind, Leute, die auf meinem Discord sind, Leute, mit denen ich schon fast befreundet bin inzwischen, wo ich denke, und dafür hat es sich schon gelohnt, einfach coole Kontakte zu knüpfen. Und wenn ich nur 500 Zuschauer hätte, also Follower, dann wäre das eben so. Dann bin ich damit zufrieden, weil das reicht mir. Und wenn es einer ist, ich habe schon bei meinen alten YouTube-Projekten immer gesagt, ich mache das, solange ich Spaß habe und mir mindestens eine Person zuschaut.
Sehr guter Leitsatz, weil ich glaube, das vergisst man echt schnell und dann ist es dieses Vergleichen. Da bin ich auch sehr
Ja.
gut drin. Und dann, ja, hört es halt voll schnell auf, Spaß zu machen und wird krass toxisch.
Ja, es gab auch Zeiten, da habe ich mir das angeguckt und dachte, wie kann das sein, dass in 2 Tagen diese Person 30.000 neue Follower gekriegt hat und ich krebs hier rum und kriege gar nichts hin. Dann habe ich eine Zeit gehabt, wo ich mich mit anderen veganen TikTokern, die ungefähr meine Followerzahl hatten, verglichen habe und immer davor saß und sagte, aha, jetzt habe ich mehr als du, verdammt, jetzt hat er wieder mehr als ich. Und davon habe ich mich ja komplett verabschiedet, weil es einfach lächerlich ist. Also ich habe das nicht nötig.
Mega gut. Das ist halt auch wirklich. Es soll ja auch nicht der Sinn der Sache sein, eigentlich.
Ja, da muss man auch rangehen.
Ich
Sonst
möchte
mal,
einfach
also,
real bleiben. Ich
es wäre
möchte
super
wirklich,
frustrierend sonst.
ja, ich möchte einfach keiner sein. Ich meine, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil sich das nicht gehört, aber es gibt so viele Beispiele auf TikTok, jetzt nicht unbedingt beim veganen Content, aber generell auch, wo man einfach merkt, das macht diese Person alles nur für Klicks. Und dann wird gelogen und betrogen und sich herausgespielt und was weiß ich nicht für Quatsch alles versucht. Und Leute gucken sich das an und es funktioniert. Es funktioniert wie Dreck, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, du verkaufst deine Seele. Und das will ich nicht. Das will ich niemals sein. Dann habe ich lieber gar keine Zuschauer und sitze einfach zu Hause im Dunkeln so und lese irgendwie ein Buch oder was weiß ich, was im Dunkeln vielleicht schwierig ist, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Dann, das ist es mir nicht wert. Ich bin ich und so möchte ich auch wahrgenommen werden. Und wenn ich damit das scheinbar nicht schaffen würde oder wie auch immer, dann mache ich es anders oder ich lasse es. Oder ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Aber ich glaube, sich dann zu vergleichen, also es ist kein Angriff oder so, aber ich glaube, sich dann zu vergleichen, das geht an die Substanz, das kann einen fertig machen, weil man dann irgendwann vielleicht auch denkt, bin ich nicht genug? Bin ich nicht gut genug? Kann ich das vielleicht nicht? Warum sind die anderen besser? Und das ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
Ja, auf jeden Fall. Das ist das Toxischste überhaupt irgendwie.
Also ich zum Beispiel habe dich gerne abonniert und freue mich immer, wenn ich was sehe.
Das freut mich sehr. Gleichfalls.
Danke sehr.
Ich bin ja leider nicht im TikTok-Game, deswegen kann ich da nicht so viel mitreden.
Na toll.
Ja, so jetzt nochmal, du erklärst ja sehr viel auf TikTok und bist immer sehr, sehr geduldig, auch mit den nervigsten Kommentaren dort. Was ist so das, was dich am meisten, also wo du so am meisten die Augen drüber verdrehst, was für Aussagen oder Kommentare oder vielleicht konkrete Beispiele?
Es ist schwierig, da konkrete Beispiele zu finden. Es ist, glaube ich, so eine allgemeine Art. Ich glaube, es ist so eine, also diese so eine Ignoranz, zum Beispiel in den Lives, da passiert das häufiger, weil da kann ich nicht einfach mal eben die Augen verdrehen oder mal ganz kurz das Handy weglegen und sagen, ey, okay, reicht jetzt. Was oft genug auch passiert, aber das kriegt ja keiner mit. Aber wenn ich zum Beispiel live bin auf TikTok und da kommen halt so Leute und du erklärst etwas und diese Person hört dir überhaupt nicht zu, sondern sagt einfach Sachen weiterhin, obwohl du gerade wirklich mit Fakten und mit Quellen das Gegenteil belegt hast und diese Person macht immer noch weiter. Dann ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich so denke, ja, okay, dann bringt es auch nichts. Und das ist irgendwann, habe ich mir dann angewöhnt zu sagen, okay, ich führe Gespräche bis zu einem bestimmten Punkt und wenn ich dann merke, okay, es ist hier nur noch Quatsch, dann fliegt die Person raus. Nicht, weil ich, mir wird das dann gerne unterstellt, als ich habe keine Argumente mehr, aber ich habe dann vielleicht wirklich keine Argumente mehr, weil ich habe dann alles gesagt. Und wenn es dann immer noch weitergeht, dann bringt es nichts mehr. Dann sind wir an einem Punkt, wo es mich nur noch stresst und dann schmeiße ich die Person irgendwann raus oder mache sie stumm oder so. Einfach damit die anderen Leute, die zuschauen, wie eine entspanntere Zeit haben und ich einfach auch Bock habe, den Stream weiterzumachen und nicht irgendwie im Rage Quit mich aufs Sofa schmeiße, weil ich dann denke, ey, ich halte es nicht mehr aus.
Das ist mir auch aufgefallen. Das finde ich so krass. Manche Menschen, da bringst du dann die krassesten Argumente, dann suchen sie irgendwie wieder ein anderes Thema, weil sie wissen, du hast recht, aber wissen nichts mehr drauf zu erwidern. Und dann sagst du so, ja, es bringt leider nichts mit dir zu diskutieren. Und dann so, ach so, du hast wohl keine Argumente mehr.
Ja.
Ich denke immer so, hä, was für ein Schwachsinn.
Ja, aber dem möchte ich mich einfach auch entziehen. Also ich, Leute sagen mir immer, oh, deine Geduld hätte ich gerne und das würde ich auch gerne können. Und ich glaube, das hat auch viel mit meinem Job zu tun. Dass ich das brauche, weil, das klingt jetzt vielleicht auch gemein, aber Kinder, mit denen ich arbeite, haben teilweise genau die gleichen Herangehensweisen und genau die gleiche Art zu diskutieren, wie Leute, die mich trollen wollen. Und das ist ja ein bewusstes Provozieren und den Kindern siehst du das ja sogar an, wenn sie es tun. Mhm. Und wenn ich da jedes Mal ausflippen würde oder das nicht ertragen würde, wäre ich im falschen Job. Also glaube ich, dass mir das schon mal eine ganze Menge hilft, damit klarzukommen. Und wenn das 100. Mal jemand schreibt, aber ein Löwe, aber der Regenwald, dann setze ich mich halt hin und denke mir, okay, das ist halt ein Kind, was es nicht versteht, dem musst du es ein bisschen öfter erklären. Da brauchst du einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen Einfühlungsvermögen. Und dann fange ich irgendwann schon fast an, so väterliche Gefühle zu kriegen, weil ich denke, komm mal her, mein Kleiner, setz dich mal hin, jetzt pass mal auf, ich mal's dir mit Buntstiften auf. Und deswegen triggern mich solche Kommentare eigentlich gar nicht so sehr. Deswegen, mich triggert wirklich, wenn ich dann irgendwann denke, ja, aber das ist kein Kind. Das ist jetzt ein 40-jähriger Mann und es kann doch nicht wahr sein, dass ich das jetzt 20 Mal erkläre und dann irgendwann geschrieben wird, ja, aber ich schlachte gerne Tiere und mir geht dabei einer ab. So, und dann denke ich, ja, komm, dann lassen wir das einfach an dieser Stelle.
Darauf erstmal ein Schnitzel.
Ja, das ist einfach so ein Ding. Ja, da verdrehe ich irgendwann die Augen, weil es ist dann, ich bin dann schon fast enttäuscht, weil ich denke, Leute, fällt euch nichts Besseres ein? Ey, ihr habt ja, so viele Möglichkeiten und es gibt teilweise sehr lustige Veganer-Witze und über manche lache ich dann auch, weil ich denke, hey, cool, den kannte ich noch nicht. Aber wenn dann, weiß ich nicht, einfach jemand reinkommt, Steak schreibt und sich dann den ganzen Tag drüber freut und denkt, so jetzt habe ich den Veganer aber gegeben. Dann denke ich so, was ist das für ein Leben? Was steckt dahinter? Was macht diese Person danach?
Oder die Musik so auch, ne? Hätte man noch nie gehört.
Ich würde gerne so ein Behind-the-Scenes einfach sehen und gucken, was passiert jetzt? Sitzt die Person jetzt da und grinst sich ein und dann wird weitergescrollt und dann ist die Mimik weg? Oder wird dann irgendwann beim Stammtisch erzählt, ja, ich habe letztens einen Veganer gesagt, er soll da mal ein Steak essen und alle klopfen auf den Tisch und dann wird Bier getrunken.
Ich weiß, das ist so traurig, wirklich. Ich kann es mir ein bisschen vorstellen auch, ne? Das ist so,
oh Gott.
Boah, schlimm.
Aber auch das da ist der Punkt, das habe ich jetzt letztens nochmal gelernt, einfach zu gucken, in was für einer Situation sind wir hier. Ist gerade Aktivismus überhaupt erwünscht? Ist es überhaupt möglich? Und wenn es eine Person ist, bei der du weißt, es bringt hier nichts, dann brauchst du es auch nicht sagen. Genau deswegen bin ich eben auch kein Freund von, ich sage jetzt einfach mal den Namen, weil er sowieso in aller Munde ist, der militanten Veganerin. Ich werde auf keinen Menschen mehr angesprochen als auf sie. Und immer wieder muss ich mich quasi rechtfertigen, dass ich das nicht so mache. Und sie sagt viele gute Sachen und inhaltlich ist das auch alles richtig, was sie sagt. Also größtenteils wahrscheinlich, ich kenne jetzt nicht alle ihre Aussagen, deswegen will ich das nicht verallgemeinern, sollte man sowieso nie, aber an einem Punkt zu sein, wo du weißt, dass diese Leute einfach nicht offen sind und dich offensichtlich trollen und dann mit Wut zu reagieren und Leuten Tiermörder 20 Mal hinterher zu rufen, ist meiner Meinung nach einfach, das ist nix. Das bringt nichts. Das stellt dich in der Öffentlichkeit dar als den veganen Spinner. Und dann sind Leute, die vielleicht welche gewesen wären, die man hätte kriegen können, die das hätten verstehen können, sind sofort, alles klar, das sind die Veganer, habe ich gar keinen Bock drauf. Und zu ist das Ding.
Ja.
Und das finde ich halt super traurig. Also man sollte halt Aktivismus betreiben, klar. Und ich habe letztens noch gesagt, es gibt guten und schlechten Aktivismus und wurde eines Besseren belehrt, es gibt effektiven und nicht effektiven Aktivismus. Und sowas ist einfach nicht effektiv. Es gibt einen Unterschied zwischen Recht haben und effektiv sein. Und es ist toll, wenn du Recht hast, aber es bringt dich und die Sache nicht weiter, weil dann hast du nur dir selbst was Gutes getan, nämlich ich habe Recht gehabt. Wenn du es aber schaffst, effektiv zu sein und zu sagen, ja, okay, ich verstehe dich, ich weiß das, ich war selbst an der Stelle, habe ich auch gedacht und so weiter, aber denk doch mal darüber nach, dann kriegst du die Leute viel eher. Und wenn sie dann sagen, wie will ich nicht, gut, dann lass sie ziehen. Dann ist das eine Person, die du nicht erreichst. Aber du schaffst damit, dass andere Leute sich nicht von dir abwenden, weil du dich einfach zum Affen machst.
Was ist denn so, was würdest du sagen, ist die effektivste Methode, Menschen quasi dem Veganismus näher zu bringen?
Vorbild sein. Ich glaube einfach, wenn man ein freundliches Vorbild ist. Ich bin vegan geworden, weil da ein super sympathischer Typ war, der einfach nur gezeigt hat, guck mal, das geht auch. Und das muss nicht für jeden klappen und manche brauchen wirklich das Salz in der Wunde und den Hammer auf den Kopf. Und deswegen empfehle ich auch immer wieder Dominion, weil es einfach auch ein Anker sein kann, zu sagen, okay, wow, ich wusste das einfach gar nicht. Krass. Trotzdem glaube ich, dass es das Wichtigste ist, ein Vorbild zu sein. Sei nicht derjenige, der andere beschimpft, weil du warst selber so. Du hast es selber nicht für immer gemacht. Und selbst wenn, das ist einfach ein Ding, was nicht in der Gesellschaft ist. Weniger als 2% vegan lebende Menschen in Deutschland, das ist verdammt nochmal wenig. Auch wenn es schon viel ist, aber es ist verdammt nochmal wenig. Ja. Und wir können nicht erwarten, dass alle auf unserem Level sind, was nicht heißt, dass wir auf einem höheren Level sind, sondern wir sind einfach auf einem anderen. Und ich denke immer, hol die Leute da ab, wo sie stehen. Und wenn die Leute ganz am Anfang stehen, musst du sie auch da abholen. Sonst bringt es alles gar nichts. Und ich denke, das ist das Effektivste. Lerne die Personen, mit denen du reden willst, kennen und gucke, wie ist das Interesse überhaupt? Was möchte diese Person? Was für Werte hat diese Person eigentlich? Und wenn du rausfindest, okay, dieser Mensch hat Werte, die eigentlich mit dem Veganismus übereinstimmen, dann stell Fragen. Und frag nicht irgendwie, warum bist du nicht vegan? So wie zum Beispiel auch die militantere Veganerin macht, sondern zum Beispiel einfach die Frage, was glaubst du, wie es den Tieren da geht? Oder was denkst du, warum bist du noch nicht vegan? Nicht gleich in den Vorwurf gehen, sondern zu sagen, okay, wir gehen hier in Austausch. Ich möchte deine Gefühle verstehen. Ich möchte dich verstehen. Ich möchte wissen, wer du bist und ob du nicht vielleicht eigentlich im Herzen schon vegan wärst. Und wenn dann die Person irgendwie, und ganz wichtig auch, du musst den richtigen Zeitpunkt finden. Mach das nicht beim Essen. Zum Beispiel. Also das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst. Sprich nicht die Leute an in ihrer Safe Zone, sondern geh an einen Punkt rein, wenn Interesse gezeigt wird. Und wenn kein Interesse gezeigt wird, dann sei still. Weil so schlimm das auch ist und so sehr ich diese Wut von manchen Leuten verstehen kann, die denken, ey, aber jetzt gerade sterben Millionen und Milliarden Tiere, weil du das nicht machst, was ich mache. Oder eben, weil du was machst, was ich nicht mehr mache. Auch wenn ich das total verstehen kann, muss man den logischen Weg wählen und gucken, dass man die Leute wirklich abholt und nicht ihnen Vorwürfe macht. Weil welcher Mensch will sich denn verändern, wenn er einen Vorwurf kriegt?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde es halt schade, weil Menschen ganz oft so Fakten halt schon als Vorwurf sehen. Wie du am Anfang gesagt hast, man muss eigentlich nur existieren und die fühlen sich halt angegriffen. Und das ist halt manchmal super schwierig, weil ich mir so denke, ich werde nicht die Wahrheit irgendwie vertuschen, nur weil du dich davon angegriffen fühlst, weil es halt sind halt Fakten so. Aber so dieses Menschenbeschimpfen oder so halte ich jetzt auch nicht so viel von. Vor allem finde ich, das geht immer viel zu sehr auf dieses so du und ich Ebene, so wer ist besser, wer ist toller. Und darum geht es ja gar nicht, es geht ja darum, Tiere zu schützen und nicht darum zu sagen, wer der bessere Mensch ist. So. Und das ist halt bei ihr deswegen so ein bisschen...
Ich sage zum Beispiel, wenn Leute irgendwie erzählen, dass sie vegetarisch sind oder nur noch ganz wenig Fleisch essen, es essen ja immer Leute, alle nur noch ganz wenig Fleisch vom Biobauern um die Ecke, alle. Das ist ja unfassbar.
Ja.
Aber das nehme ich an und lehne es gleichzeitig ab. Also ich sage dann immer, ja, finde ich total cool und überleg doch mal, das ist doch eine gute Sache, was du da tust und du hast ja schon einiges verstanden. Also ich gehe sofort auf diese Ebene zu sagen, hey, ich hole dich jetzt hier ab. Du hast schon was ganz Tolles geschafft und du hast schon drüber nachgedacht. Du bist ja schon eigentlich an dem Punkt. Und dann sage ich aber trotzdem noch, für mich persönlich reicht es aber nicht. Also ich gehe sofort in Selbstoffenbarungsebene und nicht in, aber das reicht doch gar nicht, sondern ich sage, für mich reicht es nicht, weil. Und dann erkläre ich mich. Und das reicht bei vielen Leuten, die dann sagen, ja, eigentlich hast du auch recht. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ja, schön, dass du das machst, aber hast du mal drüber nachgedacht, dass ja auch für Käse noch Tiere sterben, dann denkt die Person, alles klar, tschüss. Aber wenn ich dann sage, ja, okay, super, dass du das schon machst und ich habe aber irgendwann den Käse weggelassen, weil guck mal, ich habe mich darüber informiert und da habe ich das gesehen, vielleicht ist das ja auch was für dich, dann kannst du sogar eine Vereinbarung kriegen. Du kannst dann sogar sagen, ja, aber lass uns doch mal gucken, probier doch mal ohne Käse. Und schon hast du die Person viel eher bei dir. Es soll ja wirklich gar nicht so ein, wir wollen hier alle auf unsere Seite ziehen und wir sind hier so eine böse Sekte und ich habe ja gar keinen Vorteil dadurch. Also ich habe absolut keinen persönlichen Vorteil dadurch, außer dass, wenn wir alle ein bisschen Glück haben, der Planet ein bisschen länger lebt. Aber ansonsten bringt mir das ja gar nichts, wenn jetzt Person XY vegan wird. Das ist ja eine selbstlose Geschichte. Also muss ich halt gucken, dass ich nicht in so einer Wutebene bin, sondern wirklich, ja, pass mal auf, wir beide zusammen. Ich helfe dir, ich bin für dich da. Was nicht immer klappt, also auch in meinen Videos bin ich, es gibt halt Leute, und dann sagen Leute auch immer zu mir, ja, Basti, glaubst du denn wirklich, dass diese Person das erreichen wird? Und ich sage, nein, ich mache dieses Video nicht für die Person, die ich da gerade gestitcht habe oder die ich da gerade kommentiere. Manchmal schon. Aber in den meisten Fällen mache ich das für die Leute, die zugucken und sich denken, ja, ach du Scheiße, so will ich aber gar nicht sein. Das bin ich nicht. Ich esse zwar Fleisch, aber das bin ich nicht. Da höre ich mal zu. Was erzählt diese Person denn da eigentlich? Und das ist eigentlich so das, was ich am liebsten momentan mache. Zu zeigen, guck mal Leute, das ist es nicht. Ich sage ja auch nicht, du bist ein schlechter Mensch, sondern hey, du hast einfach falsche Informationen. Du liegst da nicht richtig. Das funktioniert nicht so. Oder du hast nur die Hälfte gesehen. Und pass mal auf hier. Natürlich könnte ich das noch charmanter machen, aber dann würde ich wahrscheinlich, ja, das ist einfach so gerade der Content, den ich mache. Und vielleicht entwickle ich mich irgendwann zum absoluten Streichelzoo-Veganer, der wirklich sagt, hier Leute, wir kriegen das alles gemeinsam hin und jetzt machen wir eine große, lustige Kuschelkommune. Momentan ist das so mein Content und ich bin ja immer offen für Kritik und Änderungswünsche. Ich biete immer jeder Person an, schreib mir bei Instagram, wenn du irgendein Problem hast, weil viele beschweren sich, wie soll ich das in 100 Zeichen oder 150 Zeichen hier reinkriegen? Das geht doch gar nicht, ich will mich nicht vor der Kamera zeigen. Schreib mir, kann jede Person jederzeit machen. Ich nehme mir Zeit und nicht selten habe ich schon wirklich Unterhaltungen dann dort geführt, im Nachhinein, wo die Leute mich im Live aufs Übelste beschimpft haben und das ist alles Schwachsinn. Dann habe ich mich eine halbe Stunde mit denen hingesetzt und die haben am Ende gesagt, ja, scheiße, eigentlich hast du sogar recht. Ich hatte LandwirtInnen, ich hatte JägerInnen, die alle da saßen und dann gesagt haben, ja, irgendwie stimmt das halt auch schon. Keine Ahnung, ich muss jetzt los. Das hat schon gereicht. Ich habe einfach... Es ist ja quasi wie so ein Samen, den man gepflanzt hat. Und du musst halt gucken, muss ich hier gerade eigentlich noch einen Samen pflanzen? Muss ich Dünger draufsetzen? Muss ich schon Früchte ernten? Und du musst halt genau gucken, wo bin ich eigentlich? Und ich brauche nicht an Früchte ziehen, wenn der Samen noch gar nicht gesät ist. Und vielleicht ist man, und das ist aber schwierig zu akzeptieren für viele Leute, die sich aktiv beteiligen am Veganismus und das weiterbringen wollen, zu akzeptieren, dass du mit deiner Aussage oder mit dem, was du gerade tust, diesen Menschen nicht vegan gemacht hast. Aber du hast vielleicht ein Stück dazugegeben und bist vielleicht irgendwann ein kleines Puzzleteil, was dann damit zu tun hat. Und das muss man akzeptieren können, dass man nicht alleine die Welt verändern kann.
Ja, das glaube ich, ja, auf jeden Fall, definitiv. Das habe ich auch bei mir selber zum Beispiel festgestellt, dass voll viele Dinge dazu beigetragen haben, dass ich vegan geworden bin, so bei euch beiden ja auch. Aber du bist auf jeden Fall sehr, sehr empathisch, höre ich raus. Sehr wichtig, was Aktivismus angeht, definitiv.
Ja. Ja, muss man, finde ich, muss man sein. Weil der Veganismus ist eine empathische Sache. Wenn man den nicht empathisch rüberbringen kann, kannst du es eigentlich lassen.
Ja, absolut.
Ich denke halt immer, nicht jede Person, die sich vegan ernährt, muss aktiven Aktivismus betreiben. Also du kannst halt auch nur vegan sein und ein Vorbild sein. Du musst es nicht anderen erzählen. Und da kommt natürlich immer der Punkt, woran erkennst du den Veganer? Er wird es dir erzählen. Na, irgendwann wird es halt zur Sprache kommen, wenn es um das omnipräsente Thema Essen geht. Und das, dann erzählt man das. Und dann kriegt man natürlich die meisten voll. Fragen immer gestellt. Und dann kommt es aus der Pistole geschossen und das ist, warum muss das so aussehen? Wie? Und wir kennen alle dieses Bullshit-Bingo. Man geht nicht rein und sagt, hallo, ich bin Veganer. Das macht man nicht. Und wer das macht, sorry, ist ein bisschen lost einfach. Aber wenn du darauf angesprochen wirst und ehrliches Interesse kommt, dann kannst du dieses ehrliche Interesse auch füttern. Und wenn es nicht kommt oder nur Vorwürfe, dann kannst du auch sagen, ja, sorry, ich bin jetzt hier nicht als Veganer, sondern du hast mir eine Frage gestellt. Wenn du sie nicht hören willst, dann lassen wir das. Aber wir können es doch als Menschen jetzt hier gerade mal kurz verstehen.
Das finde ich ist
Und
eh der ekelhafteste, so klischee-mäßig, dass das VeganerInnen immer sagen müssen, dass sie vegan sind, weil ich finde, das ist einfach null so. Also vielleicht manche tatsächlich, aber bei mir zum Beispiel, ich habe mittlerweile gar keine Lust mehr drauf, oft das irgendwie zu erzählen und da bin ich an einem neuen Arbeitsplatz und dann kommt es aber irgendwie, weil dann keiner wird Pizza bestellt und ich so, nee, ich esse nicht mit und dann so, oh, wieso nicht? Magst du keine Pizza? Doch, doch schon. Aber bist du laktoseintolerant? Und dann wird halt so lange nachgehakt, bis ich dann sage, dass ich vegan bin. Also es ist meistens geht es halt wirklich von anderen Menschen aus und halt in der Situation, wo es
Wobei,
um Essen geht.
man natürlich auch sagen muss, dass du ja auch Content machst im Internet und damit schon sagst, hallo, ich bin
Ja, nee, im
Veganerin.
Internet
Übrigens, pass mal auf.
komplett.
So, also letztendlich sagt man das ja schon und man geht ja schon mit so einer Attitüde auch rein. Aber
Ja,
das macht ja auch
voll.
Sinn. Also es ist ja nicht, dass ich irgendwie sage, hier Leute, ich habe jetzt irgendwie voll die krasse Diät gefunden und die hat meinem Körper geholfen und man sollte irgendwie immer nur links drehenden, weiß ich nicht, Klatschblütenmohn essen. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja, wie gesagt, du machst es ja nicht für mich. Oder ich mache es nicht für mich, sondern ich mache es ja für andere, für die, die sich nicht wehren können. Und das ist, ja, das ist eine Gerechtigkeitsbewegung. Und die machst du eben nicht alleine zu Hause im stillen Kämmerlein. Du bist nicht alleine für dich zu Hause feministisch, weil das dann überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt.
Ja.
Du kannst nicht für dich alleine feministisch sein. Und so genauso kannst du nicht für dich alleine vegan sein. Weil wenn du es bist, dann bist du es aus bestimmten Gründen. Und diese Gründe verlangen quasi von dir zu sagen, okay, ich kann das nicht akzeptieren, was hier gerade passiert. Außer jetzt die Leute, die halt die typischen Gesundheitsveganer sind, die dann eben sagen, ja, ich mache das halt für mich.
Ja,
Und dann
gut,
ist es wieder was
das ist ein
anderes. Und
ganz
von
anderer
denen werde
Grund.
ich auch gerne angegriffen, die gesagt haben, ich bin auch vegan, aber ich muss es nicht jedem unter die Nase reiben. Nein, weil du es aus anderen Gründen bist als ich. Du siehst es nicht als Gerechtigkeitsbewegung, sondern als was
Ja.
ganz anderes. Und das ist nicht das Gleiche.
Das ist auch
Ja,
wirklich ein krasser
definitiv.
Unterschied, finde ich. Also das ist schon, ob ich das für mich mache oder eben für die Tiere, die sich nicht selbst verteidigen können, ist für mich ein ganz, ganz eklatanter Unterschied.
Ich denke mal, das ist wie so ein Lehrer. Ne? Du beschwerst dich nicht über einen Mathelehrer, dass er Matheunterricht macht. Gut, einige bestimmt. Aber du theoretisch beschwerst du dich nicht über einen Mathelehrer, der vor seiner Klasse steht. Da geht auch keiner und sagt, ja, woran erkennst du Mathelehrer? Er muss immer über Zahlen reden. Ja, das ist sein Job. Das ist das, was er eben tut. Der stellt sich nicht alleine zu Hause hin in sein Schlafzimmer und sagt, übrigens, 2 + 2 = 4. Und dann freut er sich. Sondern das ist ja dafür da, dass es für andere ist. Und Aktivismus ist für andere da. Ich gehe auch nicht überall hin und sage, guck mal, hallo, ich habe übrigens gerade ein Brot mit Gurke gegessen. Das mache ich auch nicht, sondern ich erzähle ja das, was relevant ist an diesen Stellen. Und wenn es Leute interessiert, dass ich ein Brot mit Gurke gegessen habe, ist das in meiner Insta-Story. Aber
Ja.
dann weiß ich das auch.
Voll. Voll. Finde tatsächlich auch, wenn man aus nachhaltigen Gründen vegan ist, ist es auch ähnlich wie mit Gesundheit, dann ist es auch nochmal irgendwie wahrscheinlich ein ganz anderes
Naja,
Thema.
wir wollen letztendlich ja irgendwo alle dann doch das Gleiche. Na, wobei, ich glaube, die Gesundheitsveganer sind nochmal eine ganz eigene Sparte, wenn es wirklich nur die Gesundheit ist. Aber am Ende bewirkt es alles irgendwo das Gleiche. Und ich denke halt immer, ja, ist doch egal, wie wir zum Ziel kommen, solange wir zum Ziel kommen. Problem ist halt nur die Leute, die vorher abbiegen und sagen, ja, okay, das funktioniert alles gar nicht, weil sie aus ganz anderen Gründen angefangen haben und diese Gründe gar nicht. Also es ist wie so ein Heil zu suchen, was man nicht finden kann. Weil, also ich sag immer, ich habe immer wieder Diskussionen auch mit meinen Großeltern, die das eigentlich alles sehr gut heißen, aber dann natürlich halt auch doch einfach mal 80 Jahre alt sind. Und deswegen habe ich immer wieder die Diskussionen und da haben wir dann auch immer gesagt, naja, man braucht halt einen Ankerpunkt, um das zu verstehen. Es gibt immer wieder diesen Punkt, wo man sich zurückerinnert und sagt, ach ja, genau deswegen. Weil wir eben in dieser Welt leben. Wir hatten es vorhin mit der Männlichkeit und den Rollenbildern. Wir werden da reingedrängt. Und genauso werden wir ja auch in dieses Tiere töten und ausnutzen, ist völlig normal und legitim, aber eben auch nicht alle, sondern nur die, die kein Fell haben, so. Und ja, das ist, deswegen muss man sich das ja bewusst machen.
Ja, das ist
Ja.
echt, ich kann es halt auch, also so gerade bei Großeltern, ne, es ist halt schon auch logisch, dass es noch ein Schrittchen mehr ist, um das denen begreifbar zu machen, weil je länger du halt in diesem System drinnen lebst, wo das als normal geheißen wird, desto schwieriger ist natürlich da irgendwie rauszukommen, denke ich zumindest. Also gibt
Ja,
natürlich auch andere Beispiele, aber.
aber auch da, ich hatte schon so viele Auseinandersetzungen. Es gab halt wirklich auch mal eine Familienfeier, wo dann Teile meiner Familie eben auch saßen und mir wurde das als Brunch angekündigt. Letztendlich hat sich das als riesen Grillaktion ausgestellt und ja, auch sie haben
Okay.
was Veganes gekauft, aber das waren halt dann, also es war halt nett gemeint und wir wissen alle, was nett gemeint am Ende ist. Und es
Gemein ist auch
war
richtig scheiße.
ja, so will ich es jetzt auch nicht sagen, aber es, also, man hätte es anders machen können, sagen wir es so. Und meine Oma hat einen tollen Salat gemacht, der war super. Und sie haben halt einfach in den Biomarkt gegangen, haben einfach, oh ja, vegane Wurst kaufen wir. So, und ne, das ist halt nett gemeint, aber letztendlich haben sie sich mit dem Thema nicht befasst. Müssen sie auch nicht, ist auch überhaupt gar kein Problem. Ich habe auch selber was mitgebracht, alles gut. Das Problem war, was danach kam. Wir haben halt gegessen und dann ging es sofort los aus dem Nichts heraus. Ja, das ist ja auch ein glückliches Tier gewesen. Ich denke, wo kommt das jetzt auf einmal her? Was ist jetzt denn plötzlich passiert? Und ich habe erstmal nichts dazu gesagt. Ja, und das ist ja auch sehr gesund. Und wir kaufen ja auch Bio. Und ich denke, mit wem redest du? Redest du mit mir? Redest du mit dir? Was passiert hier gerade eigentlich? Und irgendwann sitze ich dann da und sage, ja, eigentlich nicht. Und dann war es vorbei. Dann wurde wirklich von allen Seiten das komplette Bullshit-Bingo einmal rausgehauen. Wirklich Stück für Stück. Und es ist irgendwann schön. So eskaliert, dass mein Bruder und ich uns auch so richtig angegiftet haben. Scheiße. Weil auch man mich hat nicht ausreden lassen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich gehe jetzt. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich bin hier als euer Enkel gekommen und nicht irgendwie als Kreuzfeuerobjekt. Und dann ein paar Tage später haben wir dann telefoniert und dann meinte mein Opa noch, ja, aber das war doch eine tolle Diskussion. Ich sagte, das war keine tolle Diskussion. Das war furchtbar. Ja, aber wir wollen ja auch was darüber lernen und wir finden das ja auch spannend. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr das spannend findet und was lernen wollt, hättet ihr mich ausreden lassen. Und dann kam, und das muss ich den hoch anrechnen, kam der Punkt, ja, tatsächlich haben wir uns einfach auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil du da was Veganes gegessen hast und wir das Fleisch ganz viel hatten. Aha. Und das war Lamm und alles. Und eigentlich haben wir uns einfach nur schlecht gefühlt und hatten versucht, irgendwas dagegen zu finden. Was ja, nicht das heißt, dass mein Opa jetzt damit aufhört, regelmäßig beim Essen zu erzählen, dass er ein halbes Reh im Tiefkühler hat und dass Tiefseegarnelen so gesund sind und sehr schmackhaft. Mhm. Das lässt er nicht, aber ich kann es ihm nicht böse anrechnen. Und ich habe ihm jetzt tatsächlich zum Geburtstag auch How Not to Die geschenkt, das Buch. Und er kam jetzt auch zu mir und sagte, wir haben da jetzt schon einiges gelesen, finde ich super interessant, wir haben auch schon vieles überdacht und so. Und da sind wir wieder beim Punkt, hol die Menschen da ab, wo sie stehen, hab Geduld. Und ich habe auch ganz klar gesagt, wenn es wieder auf dieses Thema kam, Opa, ich möchte da nicht drüber reden. Wir machen hier gerade was ganz anderes. Bitte mach's nicht kaputt. Du weißt genau, dass das Thema hitzig aufgeladen ist. Lass uns das jetzt einfach nicht besprechen. Wenn du ehrliches Interesse hast, können wir das gerne zu einem anderen Zeitpunkt machen. Aber bitte nicht jetzt. Jetzt machen wir was anderes. Jetzt sind wir gerade als Familie unterwegs und da gehört das einfach nicht hin. Und ich finde, diese Stärke muss man auch haben. Einfach irgendwann zu sagen, ja, Aktivismus schön und gut, aber jetzt gerade nicht.
Gerade wenn es dann so anstrengend wird, ne? Also das ist ja auch... Macht ja dann jede Familienfeier
genau. Kaputt. Also nichts gegen meine Familie, überhaupt nicht. Auch nicht gegen meine Großeltern, das sind ganz, ganz liebe Menschen. Aber vielleicht ist es einfach ein schönes Beispiel, dass es halt einfach Punkte gibt, wo man sagt, ja gut, es wird immer wieder passieren. Und mein Opa wird immer wieder davon sprechen. Das heißt nicht, dass ich ihn weniger liebe oder dass ich jetzt denke, oh, mein Opa ist ein böser Mensch, weil er isst gerne Muscheln. So, sondern er macht das halt. Er macht das seit 80 Jahren. Und es ist unfassbar stark von ihm, dass er überhaupt darüber nachdenkt, dass er überhaupt bereit ist, so ein Buch zu lesen und dass er überhaupt zuhört, auch wenn er es manchmal unterbricht. Und selbst wenn er es nicht machen würde, wäre er immer noch mein Opa. Selbst wenn er nur rumstänkern würde. Ich würde irgendwann sagen, okay, lass uns mal vom Thema weggehen, aber behandle mich nicht so. Sei freundlich zu mir. Und wenn er das ist, dann ist doch alles gut. Gerade im Familienkreis. Und bei anderen Menschen kann ich mich abwenden. Wer mir nicht gut tut, fliegt raus. Und wenn mir jemand in der Familie so dermaßen nicht gut tut und nur noch gegen mich wäre, dann tut mir leid, dann fliegt die Person raus, Familie oder nicht.
Ja, absolut. Würde ich dir.
Ist zum Glück nicht passiert und wird, glaube ich, auch nicht vorkommen. Aber wäre das so? Hätte ich irgendeinen Verwandten, der irgendwie nur noch... Also ich hatte Situationen, wo ich mit anderen Leuten gesprochen habe, Familien, Freundeskreis. Es sind auch schon Freundschaften dadurch gekappt worden, nicht weil die Person nicht vegan war oder das nicht akzeptiert hat, sondern es war dann irgendwann keine Freundschaft mehr. Es war reines Gestichel, es ging nur noch gegen mich, es war nur noch, ich verarsche dich jetzt, ich mache dich fertig. Und dann habe ich gedacht, ja, dann sind wir wohl keine Freunde mehr. Weil du musst nicht vegan sein, wir müssen da nicht drüber reden, das muss überhaupt nicht existent in unserem Universum sein, dieses Thema. Aber wenn es dich so sehr stört, dann lass das woanders raus und nicht an mir. Und das hat nicht funktioniert, also ja, dann war es das wohl.
Absolut, ist ja auch wichtig, solche Menschen dann nicht mehr in seinem Leben zu haben, wenn das so auf diese toxische Art und Weise geht. Ja, ich finde es auf jeden Fall krass, dass deine Großeltern da so, dass du so mit denen darüber reden kannst. Weil ich glaube, meine checken immer noch nicht, was vegan ist und ich bin seit 7 Jahren vegan.
Ja. So. Ja, die sind aber auch sehr modern, muss ich dazu sagen. Also sie sind sehr jung geblieben und ich verehre sie doch auch sehr. Und cool. Zu diesen ganzen Freunde rauskicken-Thema muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist wirklich, weil mir wird immer wieder gesagt, kannst du denn auch mit Menschen befreundet sein, die Fleisch essen? Ja, na sicher. Warum denn nicht? Ja, es ist ja nicht so, dass es ein Thema ist, was gesellschaftlich so angekommen ist, wie wenn jemand gegen Ausländer ist, dann ist das für die meisten Menschen, glaube ich, so ein No-Go einfach.
Toll.
So. Und mit solchen Personen könnte ich vielleicht auch schwieriger befreundet sein. Je nachdem. Also wenn ich diese Person seit 1000 Jahren kenne, und dann ist das natürlich, dann kommst du da ja auch nicht so einfach weg. So, weil das dich verbindet halt viel. Aber selbst das würde ich viel, viel mehr überdenken. Und ich glaube, das wäre auch so ein Punkt, wenn jetzt jemand ganz klar sagt, ich bin Nazi, ja, dann sind wir doch keine Freunde mehr.
Dann ist
Ganz
es auch
egal.
ciao.
So, und
Ja.
trotzdem finde ich ja, Tiere essen auch super schlimm. Ich würde das niemals auf eine Stufe stellen, weil es einfach verschiedene Sachen sind. Das kannst du nicht vergleichen und darfst es meiner Meinung nach auch nicht auf eine Stufe stellen. Darum geht es auch gar nicht. Aber es ist etwas, was in der Gesellschaft nicht angekommen ist oder was noch nicht so präsent ist. Und wie könnte ich Menschen aus meinem Leben ausschließen wegen einem Fakt, den die meisten gar nicht verstehen?
Ja, das ist halt, ich finde es sehr schade, dass wir gesellschaftlich noch nicht an dem Punkt sind, dass irgendwie Fleischessen genauso schlimm ist wie ausländerfeindlich oder rassistisch sein. Aber ist halt aktuell noch der Stand der Dinge, ne? Und ich würde mir auch komisch vorkommen, wenn ich jetzt sage, so, nee, wir können nicht mehr befreundet sein, weil du nicht vegan bist. Aber wenn ich halt sage, wir können nicht mehr befreundet sein, weil du halt Nazi bist, dann ist es halt das
Ja, es ist
Logische
eine andere
irgendwie.
Sache. Ja. Aber ich glaube, ich würde mich gerne distanzieren von dieser ganzen Sache. Wir müssen das auf eine Stufe stellen, weil was ist schlimmer, einen Ausländer zu diskriminieren oder ein Kind anzufassen? So, wo kommen wir da hin? Was
Ja.
ist wo schlimmer? Es ist beides auf seine ganz eigene Art und Weise ein Problem. Und ich finde, das sollte nicht verglichen werden, weil sonst heißt es, welches Leid ist mehr gewichtet und was ist da wichtiger? Und an die Stelle dürfen wir eigentlich gar nicht kommen. Es ist schlimm und es ist auf eine ganz andere Art und Weise schlimm. Ein Fahrrad
Ja.
und ein Auto sind beides Fortbewegungsmittel, aber halt was Grundverschiedenes.
Das stimmt. Um nochmal jetzt von dem Aktivismus-Thema wegzukommen, nochmal was Praktisches. Was ist denn dein absolutes Go-to-veganes Lieblingsgericht?
Ja, das werde ich sehr oft gefragt und ich kann es nicht sagen, weil
Glaube
es sich
ich.
super oft ändert. Also ich weiß gar nicht, irgendwas zwischen 15 und 20 Kochbücher hier stehen, nur
Wow.
alles mit dem veganen Thema. Und die Tendenz steigt massiv nach oben. Also es kommen alle paar Monate kommt wieder was Neues. Und dann gibt es das große, weite Internet und super tolle Kanäle auf TikTok. Und ich koche sehr viel nach und bin inzwischen an der Stelle, wo ich diese Kochbücher dann auch kaum noch nutze, weil ich jetzt gerade an so einem Punkt bin, wo ich einfach selber irgendwas zusammenwürfel, und dann immer irgendwas mache. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich der herzhafte Typ bin. Mit süß braucht man mir nicht unbedingt immer kommen. Ich esse sehr gerne orientalisch, indisch, asiatisch. Aktuell habe ich einen unfassbaren Hype auf diese Instant-Ramen-Nudeln, was ganz fürchterlich ist, weil die gar nicht so gesund sind, aber ich liebe sie. Ansonsten, so ein gutes Kichererbsen-Curry. Ich glaube, wenn ich mich wirklich festlegen müsste, wäre es Kichererbsen-Curry. Da mache ich ein sehr
Lecker.
großartiges und bin dann auch irgendwann auch an einem Punkt, wo ich dann wirklich sage, ich habe Curryblätter zu Hause und ich habe ganze Körner von dem und dem und dann nutze ich das im Mörser und dann mache ich mir meine eigene Gewürzmischung. Aber das ist ja auch nicht unbedingt immer praktikabel und manchmal will es einfach schnell gehen und ich versuche es halt immer so einfach wie möglich zu halten, wenn es halt schnell gehen muss. Und manchmal gibt es eben auch die Punkte, stehe ich 3 Stunden in der Küche. Das ist für mich dann aber Freizeitgestaltung. Also andere Leute setzen sich vor den Fernseher dann, ich setze mich halt da oder stelle mich in die Küche und habe da richtig Spaß dran zu gucken, was kann ich denn hier noch alles machen. Und dann kommen halt so verrückte Experimente raus, wie ich nehme eine Bananenblüte und dann lege ich die über Nacht in Algen und Dill ein und dann wird die noch paniert und angebraten und dann
Wow.
schmeckt es wie so ein Fischfilet.
Ah, das habe ich, glaube ich, mal
Crazy.
bei Vegane Wunder oder so gesehen, auch in die Richtung.
Ich hab's aus dem Kochbuch Orient trifft vegan, ein
Ja,
großartiges
krass.
Kochbuch. Ja, ich probiere da einfach super viel aus. Aber ich glaube, so wirklich so asiatisch, orientalisch, indisch, das ist so das Größte der Gefühle. Und Nudeln natürlich gehen immer.
Klar, das stimmt. Wie Pizza, Nudeln und Pizza.
Ja,
Beste.
wobei
Geht immer.
Pizza ist für mich inzwischen eher so ein, ach, kann man mal machen. Aber ich finde, mit Nudeln sind viel variabler. Pizza ist irgendwie immer so eine Scheibe, wo irgendeine Soße drauf ist und dann kommt da halt irgendwie Belag drauf und das wiederholt sich tausendfach. Und es ist immer mit Teig irgendwie unten drunter. Aber wenn ich Nudeln habe, dann kann ich da mit Pilzen und Spinat irgendwie was machen. Dann kann ich was mit Cremesoße machen oder was ohne. Dann mache ich irgendwelche Spaghetti, dann gibt es eine Tomatensoße. Also ich habe da irgendwie viel mehr Varianz drin und kann Aufläufe machen. Und also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge.
Das
Stimmt,
stimmt.
Nudeln sind geil.
Ja. Was sind so deine Top 3 Tipps so für Menschen, die vielleicht auch vegan sich ernähren möchten, die da mehr einsteigen wollen? Hast du da so deine Top 3 Tipps quasi, wo du sagst, da das kann euch helfen, dass ihr euch selber sozusagen die vegane Ernährung ein bisschen näher bringt?
Ich weiß nicht, ob es jetzt drei Tipps werden. Ich sage einfach mal, was ich immer für sehr wichtig halte. Geduld. Es ist wieder mal Geduld. Sei nicht sauer auf dich, wenn es nicht klappt. Und wenn du merkst, okay, ich schaffe das einfach noch nicht, dann ist das so. Wichtig ist, dass du deinen Ankerpunkt immer noch hast, dass du weißt, okay, ich möchte das aber eigentlich machen und das klappt aber jetzt gerade noch nicht. Dann vielleicht nächste Woche oder nächsten Monat oder morgen oder in 5 Minuten oder so. Man darf sich da nicht selber bestrafen. Wenn man dann halt nochmal Käse gegessen hat, hat man es getan. Aber wenn man irgendwann an dem Punkt ist, ich mache das jetzt nicht mehr, dann macht man es jetzt nicht mehr. Und dann wäre es natürlich schade zu sagen, okay, ich habe es jetzt wieder gemacht. Aber selbst wenn es dann passiert, ich habe letztens erst noch mit jemandem gesprochen oder mit einer gesprochen, die sagte, ich habe gerade voll das Verlangen, ich bin jetzt echt schon länger vegan, aber ich habe voll das Verlangen nach dem und dem. Da haben wir auch gesagt, ja, aber das kriegst du hin und denk doch mal hieran und daran und so. Und dann war wieder alles gut und das ist wichtig, darüber zu sprechen. Also ich glaube, so Geduld und mit sich und mit der ganzen Sache ist super wichtig. Dann denke ich, ausprobieren. Einfach testen. Teste dich dadurch und frag dich, wofür brauche ich Milch eigentlich? Wo benutze ich die überhaupt? Kann ich das vielleicht auch mit Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, 1000 andere Sorten? Es gibt ja alles irgendwie. Probier dich dadurch. Probier es einfach mal aus. Wenn du irgendwie super gerne dieses oder jenes Essen isst und du weißt, das ist nicht vegan, google dieses Essen, schreib vegan dahinter und du wirst was finden und dann mach das mal. Oder setz dir halt einfach mal diese Challenge, wie ich das gemacht habe. Probier es einfach mal aus. Einfach mal eine Woche, einen Tag, ein Gericht, keine Ahnung, irgendwas. Setz dir deine eigenen Ziele und teste dich aus und lerne, dass Kochen Spaß machen kann und dass vegan nicht heißt, ich kaufe jetzt einfach ein Fertigprodukt und das schmeckt dann nicht genau wie das Original und dann bin ich sauer und bin enttäuscht und eigentlich ist vegan scheiße, sondern denke eher, wow, ich habe hier unfassbar viele Gemüsesorten und Obst und dann kann ich das noch und was sind eigentlich Hefeflocken und Tofu? Schmeckt das wirklich nach einem Stück Schwamm oder habe ich den einfach nur scheiße zubereitet? Ich gucke mir mal ein YouTube-Video an. So, einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, das reicht schon. Ich denke, das sind so wirklich so die wichtigsten Tipps für den Alltag. Und dann könnte man natürlich noch weitergehen mit such dir deinen Ankerpunkt. Guck dir Dokus an, lies dich ins Thema rein, schau dir den kompletten Kanal von Nico Rittenau einmal an, kauf dir alle seine Bücher, guck dir die Dokus an auf Netflix, auf YouTube und lerne etwas über die Sache, wenn du wirklich Interesse daran hast. Und dann wird es funktionieren. Lies dir Bücher durch, wie Tiere essen von Jonathan Safran Foer oder guck dir das Buch Veganes Unsinn an oder guck die alten Videos von Veganes Ungesund, auch wenn es sie nicht mehr gibt, die beiden in Konstellation. Aber schau dir das einfach an, informier dich. Und ich glaube, das sind so die größten Sachen. Hab Geduld, probier dich aus und informier dich.
Ja, absolut.
Sehr schön zusammengefasst. Ja, ich glaube, wir könnten noch 1000 Jahre weiterreden. Ja. Das war sehr, sehr cool mit dir. Danke für deine ganzen Tipps und Insights. Und man konnte auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen. Also ich zumindest. Und ja, wir verlinken natürlich deinen ganzen Social-Media-Krams in den Shownotes. Also alle, die jetzt zuhören, checkt unbedingt alles aus. Sehr, sehr cooler Content von Basti. Und dann, ja, danke, dass du da warst. Deine Zeit
sehr gerne. Ich komme gerne nochmal wieder, wenn ich darf.
Ja, klar, gerne. Dann können wir das Ganze noch weiterführen mit einem Teil 2. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören an alle und danke dir für deine Zeit. Und habt einen schönen Abend.
Wir hören uns.
Tschüssli.
Tschüss.